klingt immer so ein bisschen pathetisch, wenn ich das sage. Ich sage es trotzdem immer sehr gerne. Wir erfüllen nicht nur einen öffentlich-rechtlichen Auftrag, der uns als Medienanstalt gegeben ist. Wir erfüllen die Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen. Darin ist festgeschrieben, dass Kinder ein Anrecht auf Informationen haben und ein Anrecht darauf zu wissen, was in der Welt passiert. Und wenn man das nicht mehr erfüllt, dann hat man in diesem Land tatsächlich sehr viel falsch gemacht.
Wieso, weshalb, warum? Der Podcast über Kindermedien.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wieso, Weshalb, Warum, dem Podcast über Kindermedien. Mein Name ist Thomas Hartmann und mein heutiger Gast ist Sarah Ziegler. Sarah ist nicht nur Redakteurin beim Kinderhörfunk des WDR, sondern seit vielen Jahren auch als Autorin und Moderatorin für das Programm tätig. Sie kennt das Hörfunkangebot für Kinder also aus ganz unterschiedlichen Rollen. Und sie kennt auch mich. Ich war nämlich viele Jahre selbst als Autor und Mitarbeiter im Musikteam für die Redaktion tätig und bin mit dem Programm demzufolge ziemlich gut vertraut. Zu meiner Zeit lief in der Redaktion vieles jedoch noch ganz anders als heute. Früher hat die Kinderhörfunkredaktion im WDR mehr oder weniger autark gearbeitet. Vor wenigen Jahren wuchs das Radioprogramm für Kinder dann aber mit dem Fernsehprogramm für Kinder zusammen. Das Kinderradio und die Sendung mit der Maus wurden unter einem gemeinsamen Markennamen gebündelt und seitdem gibt es im WDR das Mausradio. Ausgerechnet das Kinderprogramm hat also eine Blaupause für die Schaffung sinnvoller Synergien und crossmedialer Strukturen innerhalb eines der größten Medienhäuser Europas geliefert. Die Arbeit der Kinderhörfunkredaktion ist aber auch in vielen anderen Bereichen vorbildlich. Ich persönlich kann und ich will auch gar nicht verleugnen, dass ich ein großer Fan von diesem Programm bin und auch Sarah ist diesbezüglich eine echte Überzeugungstäterin. Kein Wunder also, dass im Austausch mit ihr vor allem die Potenziale des Kinderradios zur Sprache kamen. Wie Partizipation von Kindern gelingen kann, warum man ihnen herausfordernde und komplexe Themen nicht vorenthalten sollte, wie man diese Themen trotzdem kindgerecht aufarbeiten kann und warum das Radio allen technischen Innovationen zum Trotz ein nicht totzukriegendes Medium ist, all das erfahrt ihr in dieser Folge mit Sarah Ziegler vom Mausradio des WDR. Viel Spaß! Sarah, schön, dass du dabei bist bei Wieso, Weshalb, Warum. Hallo.
Dankeschön.
Du bist ja nicht nur Redakteurin bei Maus Live, sondern du bist noch viel, viel länger, da kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen, auch Moderatorin in dieser Sendung. Wie fühlt sich das für dich eigentlich an, vor so einem Mikrofon zu sitzen? Bist du noch aufgeregt, wenn du so ein Mikro vor der Nase hast und schlaue Dinge da reinsprechen sollst?
Ich habe in den vergangenen Jahren nicht mehr so viel moderiert wie in meinen ersten Jahren als Moderatorin, meistens so einmal im Monat noch. Und dann habe ich immer gemerkt, so die letzten 30 Sekunden, wenn man gerade sich nochmal überlegt, Moment mal, welcher Knopf kam jetzt nochmal zuerst, dann bin ich immer nochmal aufgeregt. Aber auch immer, wenn ich dann anfange, mir vorzustellen, wie das Kind oder die Kinder vor dem Radio sitzen. Ich versuche immer so ein Bild zu haben vor der Sendung und wenn ich dann da so Gesichter vor mir sehe, so imaginäre, dann denke ich auch schon mal, oh Gott, hoffentlich klappt jetzt alles, weil ich weiß in dem Moment dann, ich möchte natürlich auch die Erwartungen der Kinder erfüllen. Und das ist schon ein gewisser Druck, den ich mir aber nur selber mache, weil Kinder machen einem keinen Druck beim Radio machen. Die sind da sehr viel weniger kritisch, wenn man mal einen Fehler macht oder so, als zum Beispiel erwachsene Hörer.
Ja, der Erwartungshaltung habe ich für heute natürlich auch, dass wir beide hier professionellst abliefern, aber die Rahmenbedingungen dafür sind auch sehr, sehr gut. Also für mich ist es auch in mindestens zweierlei Hinsicht ein besonderer Termin. Zum einen, weil wir wirklich den Luxus heute haben, habe ich gerade schon kurz mit dir drüber gesprochen, hier unter professionellsten Bedingungen im WDR-Funkhaus aufzuzeichnen. Zum anderen aber auch, weil ich ja auch eine recht enge Anbindung an diese Redaktion habe. Ich habe auch selber viele Jahre für eure Redaktion gearbeitet. Wir beide haben auch ein bisschen zusammengearbeitet.
Wir vermissen dich.
Das ist schön zu hören. Es ist auch für mich tatsächlich ein besonderes Gefühl, hier zu sein, wieder in diesen Räumen, wo ich ja fast 10 Jahre auch ein- und ausgegangen bin. Also insofern für mich wirklich auch ein besonderer Termin. Danke nochmal an dieser Stelle für die Einladung. Ich habe mich ja auch ein bisschen selber eingeladen.
Das ist okay, unter alten Freunden geht das.
Sehr schön. Ja, ich freue mich auf jeden Fall über dieses Gespräch und auf dieses Gespräch. Und Menschen, die dieses Format schon häufiger mal gehört haben, die wissen, dass es eine Art traditionellen Einstieg in dieses Gesprächsformat gibt, weil ich immer ganz gerne am Anfang mit meinen Gästen ein bisschen auf ihre eigene Kindheit und da speziell auf die Medienkindheit schaue. Und damit wir da so emotional und sinnlich ein bisschen besser dran andocken können, frage ich meine Gäste immer nach einem Getränk aus ihrer Kindheit, das sie in ihrer Kindheit gerne viel getrunken haben oder vielleicht auch wenig, aber das irgendwie eine besondere Erinnerung an die eigene Kindheit weckt. Du warst bereit, dich auf dieses Spielchen einzulassen und hast heute was mitgebracht.
Dafür muss ich kurz aufstehen. Ich habe es nämlich an die Seite gepackt. Eisgekühlt.
Ach.
Du bekommst von mir eine Dose Malzbier.
Erzähl erstmal, dann habe ich da gleich auch noch was kurz zu erzählen.
Mein Vater war, als ich Kind war, leidenschaftlicher Biertrinker. Mittlerweile ist er auf Wein eher umgestiegen, aber es gab dann einfach immer dieses Gemütliche beim Abend zusammensitzen und dann ein Bierchen aufmachen. Und ich war immer so neidisch auf diesen Schaum und auf dieses Gefühl, dass man sich da offensichtlich als Erwachsener manchmal abends mit was belohnt. Und dann habe ich irgendwann mal gefragt, ob ich denn nicht auch mal Schaum haben dürfte. Und ich durfte dann auch vom echten Bier den Schaum mal probieren als Kind. Und dann kam aber eben dieses Malzbier als gute Alternative, weil schäumt wie Bier, schmeckt aber besser, finde ich persönlich. Und gibt einem trotzdem so ein gutes Gefühl. Auch das wurde bei uns nur selten gekauft. Aber wenn, dann habe ich das immer sehr zelebriert. Und manchmal heute kaufe ich es mir immer noch, so in Momenten, in denen ich ein bisschen nostalgisch werde.
Ach, guck mal. Mhm. Ja, das ist ja auch so ein Zweck der Übung jetzt und hier quasi.
Danke
ein bisschen
für die
nostalgisch
Nostalgie,
zu werden.
Ja.
Dabei. Und das Interessante ist, das ist mein Teil der Geschichte dazu. Ich habe es als Kind nie getrunken, aber bei der letzten Podcast-Folge mit dem Ferdinand Lutz, Comiczeichner, der hat tatsächlich auch wieder mal aus dem Schrank geholt. Ja, aber das war auch das erste Mal. Und der hat fast die gleiche Geschichte erzählt, etwas andere Rahmenbedingungen so. Aber das ist Andocken an die Genusswelt der Erwachsenen, wenn man so möchte. Das war auch so ein bisschen sein Thema dabei.
Ja. Ja, jetzt musst du zweimal das Gleiche trinken, aber da musst du jetzt durch.
Der Witz ist, wir haben es am Ende gar nicht getrunken, sondern wir haben dann Wasser getrunken. Dazu gab es auch noch eine Geschichte, aber das kann man sich in der alten Folge anhören.
So kommst du heute nicht davon.
Wollen wir es trinken?
Ja, natürlich.
Ist es geschüttelt? Muss ich Sorge haben, dass das jetzt hier gleich
vielleicht
eine
Vielleicht hältst du es vom Studiotisch weg, weil der war teuer.
Ja, doch, das funktioniert.
Macht auch guten Sound fürs Radio natürlich.
Hervorragend.
Ne? Und für Podcast.
Ja, cheers. Prost. Vielen Dank. Uiuiui.
Süß.
Ja, das ist süß, auf jeden Fall.
Ja.
Der Ferdinand hatte auch Angst, dass, wenn man das während dieser Aufzeichnung trinkt, dass wir ständig, ich zitiere, eruptieren müssten. Ich hoffe, dass das jetzt nicht passiert. Und
Nein. Wenn,
ist es auch nicht so
wir
schlimm.
Wir haben ja Konterwasser.
Genau, sehr schön. Ja. Ja gut, dann nehmen wir das doch jetzt mal zum Anlass und reden mal ein bisschen über deine Kindheit, speziell über deine Medienkindheit.
Mhm.
Was hast du denn als Kind eigentlich so reingezogen, wenn du Radio gehört hast, Fernsehen geguckt hast, Bücher gelesen hast?
Also in Sachen Radio war ich eher von äußeren Einflüssen bestimmt. Bei uns zu Hause lief den ganzen Tag über, wenn der Fernseher nicht lief, lief Radio. Und bei uns zu Hause aber Privatradio tatsächlich. Also das darf man hier im öffentlich-rechtlichen Studio vielleicht gar nicht so laut sagen. Aber ich bin ein Privatradio-Kind, also ein Radio-NRW-Kind mit dem Lokalprogramm, das es bei uns damals in Düren gab, Radio Ruhr. Bin ich groß geworden. Bei meiner Oma lief immer WDR 4. Wenn ich da zu Besuch war, auch das verbinde ich mit meiner Medienkindheit, weil da immer noch so ein altes, silbernes Radio auf der Küchentheke stand und dann immer WDR 4 und immer Schlager und wehe, du hast dieses Radio angefasst. Du durftest den Sender nicht ändern. Es gab keinerlei Abwechslung. Nichts Neues wurde ausprobiert. Es blieb bei WDR 4. Das war auch völlig okay. Das kann man ja auch mal ertragen als Kind. Damals war es halt noch sehr schlagerlastig, ne, bei WDR 4. Im Fernsehen bin ich sehr aufgewachsen mit tatsächlich mit vielen Erwachsenensachen auch. Ich habe mich freitags abends um 20.15 Uhr immer noch ins Wohnzimmer geschlichen und durch die Tür der Alte und Derek und so mitgeguckt. Mhm. Habe aber auch viel Disney Club sowas. Ne? Also es war noch vorm Tigerhinden-Club, Disney Club, diese ganzen ARD-ZDF-Geschichten, sei es jetzt Michel aus Lönneberger oder Neues vom Süderhof. Ganz viel Wohlfühlkram auch. Also ich war irgendwie so hin und her gerissen zwischen Wohlfühlgeschichten mit Kindern und Jugendlichen und den harten Krimis am Freitagabend im ZDF.
Und hast du dich so im Rückblick, sagen wir mal, frei gefühlt in deiner Auswahl, Medienauswahl und auch in dem Umfang, wie viel du das konsumieren konntest, oder hatten deine Eltern da irgendwie starken Finger drauf?
Ich erinnere mich, dass es mal einen Sonntagmorgen gab, wo ich um 6 Uhr schon aufgewacht bin und eigentlich war die Regel, wir dürfen erst zum Disney Club den Fernseher einschalten. Ich war aber schon wach und mir war langweilig, also habe ich den einfach schon mal angemacht und das gab richtig Ärger. Aber ansonsten waren wir tatsächlich durchaus frei. Meine Eltern haben beide Vollzeit gearbeitet und war jetzt nie so, dass wir vor den Fernseher gesetzt wurden und es wurde auch schon ein bisschen geguckt, was wir denn da gucken, aber wir waren durchaus frei. Ich glaube aber auch, dass Eltern in der Generation noch gar nicht so über die Schrecken oder Gefahren so wirklich sich im Klaren waren. Also wir haben dann auch mein Bruder und ich zusammen, als wir in der Grundschule waren, abends das A-Team, Knight Rider und sowas, ein Kult für alle Fälle und so alles durchgeguckt, wo man heute vielleicht sagen würde, da würde ich mein Kind nicht unbedingt vorsetzen, weil es gibt Gewalt, es gibt Waffen, es gibt Sexualität. Aber ich sag mal so, es hat mir nicht geschadet, behaupte ich.
Ein gern zitierter Satz in diesem Kontext, ja. Aber es ist interessant, wenn ich dir so zuhöre, dann merkt man, dass wir in etwa in derselben Zeit medial sozialisiert waren. Also mit vielem von dem, was du sagst, kann ich auch was anfangen. Nochmal eine tiefergehende Frage dazu. In der Medienpädagogik wird immer ganz gerne mit Heldinnenfiguren gearbeitet. Also die Reflexion darüber, was man selber so für Medienhelden oder Heldinnen vielleicht so hatte. Gab es da bei dir so ein Format oder eben eine Figur, von der du sagen würdest, die hat dich irgendwie besondererweise fasziniert oder hast du nachgeeifert oder so?
Ich glaube, das kam eher so vielleicht im jugendlichen Alter. Ich weiß, ich habe jetzt tatsächlich den Namen vergessen, aber die Protagonistin in Neues vom Süderhof, das war eine große Blonde, die ist jetzt auch Kika-Moderatorin. Singer Gätkens. Die hat damals eine Rolle gespielt und die fand ich immer ganz toll. Und da dachte ich immer, so möchte ich auch sein wie die. Ansonsten habe ich aber gemerkt, dass ich tatsächlich, und das ist auch heute noch so, egal ob es musikalische Künstler sind oder Schauspieler sind oder so, ich gucke gar nicht zum Beispiel gerne so Serien, in denen Frauen die Protagonisten sind. Ich lese auch nicht unbedingt gerne Krimis, in denen Frauen die Protagonisten sind. Irgendwie lese ich am liebsten Krimis oder gucke mir Serien an mit männlichen Protagonisten. Und das heißt nicht, dass ich da vorm Fernseher sitze und lechze, weil ich die irgendwie attraktiv finde oder so. Ich kann es mir gar nicht erklären, aber vielleicht liegt es daran, doch wenn ich drüber nachdenke, dass viele weibliche Charaktere in meiner Jugend und auch bis heute noch oft so gezeichnet werden von den Drehbuchautoren, dass sie mir nicht entsprechen.
Ziemlich stereotyp, ja. Oft einfach so, ne? Ja. Ja, klar, das ist bis heute in der Tat ja noch ein Thema. Genau. Auch wenn man damit sicherlich heute anders umgeht als noch zu unserer Kindheit.
Aber. Ja.
Ja gut, nee, lassen wir das mal so stehen. Aber dann frage ich nochmal dezidierter zum Radio. Du hast ja gerade schon ein bisschen von gesprochen, WDR4 ist sehr viel bei euch gelaufen. Gab es für dich irgendwann schon in frühen Jahren so eine Art Erweckungsmoment, sage ich mal, wo du für dich gemerkt hast, Radio ist mein Medium.
Nein.
Da will ich mal hin.
Nein, auf gar keinen Fall. Also ich kann dir keine von diesen typischen Geschichten erzählen, wie ich damals vor meinem Kassettenrekorder saß und mir ein Mixtape aus dem Radio aufnahm und so tat, als wäre ich der Moderator. Ich hatte Radio kein bisschen auf dem Schirm, bis ich vor dem Studium musste ich ein 6-wöchiges Praktikum machen. Das war Pflicht und das habe ich zufällig beim Radio gemacht. Und das war mein Erweckungsmoment mit 19.
Gut. Okay.
Und seither will ich nicht mehr weg.
Ja, dann lass uns da doch genauer auch noch mal ein bisschen hinschauen, nämlich der Weg, der dich dann tatsächlich zum Radio geführt hat. Also dein Studium hast du gerade schon angesprochen. Du hast Journalismus an der TU in Dortmund studiert und gut, du hast gerade schon gesagt, ein Praktikum vorher ist Pflicht, aber ein Volontariat ist dann eben auf jeden Fall auch Pflicht. Und das hat dich dann damals zum WDR geführt. Ich habe auf deinem LinkedIn-Profil ein bisschen gestalkt.
Das ich seit 6 Jahren nicht aktualisiert habe, aber
Ich hoffe trotzdem, dass der Begriff bimediales Volontariat noch stimmt,
ja,
der da
weil
steht.
Was anderes gab es damals nicht. Ne? Also heute ist es tri- oder crossmedial, genau. Aber so weit waren wir 2005
ja,
noch nicht.
Ja. Kannst du mal die Begriffe kurz abklären für die, die gar nichts damit anfangen können? Was war denn ein bimediales Volontariat? Was ist denn trimedial?
Bedeutet bei mir bimedial, dass wir relativ zeitgleich verteilt sowohl für Radio als auch für Fernsehen ausgebildet wurden. Heute wirst du halt vor allem auch noch stark fürs Digitale, also trimedial dann ausgebildet oder crossmedial, sagt man im WDR, glaube ich, mittlerweile lieber. Und bei uns war es aber eben zum Beispiel 2005 noch so, dass online nicht wirklich eine Rolle spielt. Also ich weiß, ich habe hier in der Kinderredaktion damals unser Content-Management-System mit Nachrichten eingepflegt. Das war ein uraltes Tool, das schwer zu bedienen war. Und das war aber so ein bisschen der Online-Stand, den wir damals hier hatten. Dementsprechend wurde ich für Radio Fernsehen ausgebildet, habe im Volo aber so wenig Fernsehen wie möglich gemacht, weil ich da überhaupt gar keinen Bock drauf hatte. Und habe mich auf Radio fokussiert, ja.
Und dann ja irgendwann eben auch auf das Kinderhörfunkprogramm. Mhm. War das auch ein Zufall oder hat dich irgendwas ganz gezielt dahin gelockt?
Das war eine Station in meinem Volo von 4 Wochen, die ich hier war, während der Fußball-WM 2006 in Deutschland, dem Sommermärchen.
Oh ja, manche
und
erinnern sich.
Am Anfang des Volontariats, da kamen Leute zu uns und haben uns die ganzen Redaktionen vorgestellt, die wir besuchen könnten. Und irgendwer, ich weiß es nicht mehr, wer sagte dann, ja, wenn ihr mal richtig was tun wollt, dann geht ihr zum Kinderprogramm, macht ihr da eine Station, die lassen euch was machen, weil das ist ja dann, das ist ja nicht so, das ist ja nicht wie Monitor oder so, ne? Das ist ja nicht so hochtrabend, sag ich jetzt mal, oder so wichtig. So kam es rüber damals, ne? Nach dem Motto, geh zum Kinderfunk, die lassen dich machen, ist denen eh egal. Ich habe mich dann für den Kinderfunk entschieden, weil ich dachte, ja, es schadet nicht. Und dann habe ich zumindest eine Redaktion sicher, in der ich mich viel ausprobieren kann, weil ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, was lassen mich die anderen Redaktionen, die ich im Volontariat besuche, überhaupt machen? Wie viel kann ich da wirklich aktiv sein? Und ich bin so dankbar, weil es war tatsächlich so, dass ich nicht in allen Redaktionen so wahnsinnig gut eingebunden wurde. Und dann beim Kinderfunk war ich da und habe 4 Wochen alles sehen, alles machen dürfen, war von Anfang an eingebunden in einem damals schon sehr, sehr tollen Team und habe dann nach den 4 Wochen gedacht, ach, vielleicht komme ich ja irgendwann mal hierhin zurück und dann vergingen keine 2 Monate und dann war ich schon wieder da.
Ja, also tatsächlich auch ein bisschen der Zufall, wenn man so möchte, der das Ganze, oder es war zumindest nicht so intensiert,
Schicksal,
so würde ich vielleicht
Zufall,
sagen, Schicksal,
wie
ja,
du es
ja,
nennen magst.
Genau. Da muss ich jetzt aber einmal noch so ganz global fragen, also auch wenn es so nicht geplant war, aber jetzt bist du ja schon seit vielen, vielen Jahren beim Hörfunk und eine ziemliche Enthusiastin auch, würde ich sagen, was dieses Medium angeht. Was macht denn für dich die Faszination am Medium Radio aus? Vielleicht auch in Abgrenzung zu anderen Medienformaten.
Also es sagen ja immer noch viele, ja, jetzt gibt es ja das Internet, dann gibt es ja ganz schnelle Medien, dann ist ja alles sofort draußen. Ich sage immer, bis du eine Breaking News eingetippt hast und losgeschickt hast und sie dann auf den Bildschirm erscheint, ist mehr Zeit vergangen, als wenn ich im Studio stehe, das Mikro aufmache und die Geschichte verbreite. Es ist immer noch für mich, auch in dieser digitalen Welt, das unmittelbarste und schnellste Medium, das wir haben. Dazu stehe ich. Und es ist für mich das, das am meisten Beziehungen aufbauen kann. Also ich muss nicht die Freundin der Hörerkinder werden. Ich bin nicht ihre große Schwester und ich bin erst recht nicht ihre Mama oder ihre Erzieherin. Aber dadurch, dass wir so eng im Kontakt sind, dass ich sie direkt ansprechen kann und dass sie über die verschiedenen Rückkanäle, die wir haben, direkt mit mir sprechen können, baut ganz andere Beziehungen auf als in anderen Medien. Darauf setzen ja auch viele Sender wie 1 Live oder WDR 2. Du baust dir deine Community auf, die du mit manchen anderen Medien einfach nicht aufbauen kannst, zumindest nicht in der gleichen Form.
Mhm. Ja, das ist doch schon mal ein sehr starkes Plädoyer für das Radio. Das nehmen wir mal so als Grundierung für das jetzt folgende Gespräch.
Ich kann noch mehr.
Ja, das wird noch die ein oder andere Gelegenheit geben, glaube ich. Dann würde ich, bevor wir dann jetzt wirklich mal auf Maus Live zu sprechen kommen, noch mal einmal kurz mit dir über deine verschiedenen Rollen zu sprechen kommen, die du in dieser Redaktion jetzt schon hattest. Also du bist jetzt seit einigen Jahren, 2018 glaube ich, bist du als Redakteurin wirklich eingestiegen. Davor warst du viele Jahre eben Moderatorin, auch als Autorin hast du gearbeitet. Das mag so von außen drauf geschaut alles erstmal irgendwie gleich klingen. Kannst du mal in so ein paar knappen Strichen so ein bisschen diese unterschiedlichen Rollen voneinander abgrenzen? Was macht man eigentlich als Moderatorin, was als Redakteurin, was als Autorin oder Autor?
Ich fange vielleicht mal chronologisch an.
Ja.
Als Autorin habe ich angefangen hier nach dem Volontariat, als Nachrichtenautorin genauer gesagt. Das bedeutet, ich habe über viele Jahre lang eben die Nachrichten des Tages für die Kinder gescannt, geguckt, was ist für die relevant, was interessiert sie vielleicht und wie kriege ich es kindgerecht erzählt. Habe nebenbei auch Reportagen und Feature gemacht mit einem ähnlichen Angang. Was interessiert sie? Wie kann ich das gut umsetzen? Bin dann 2010 Moderatorin geworden. Das heißt, direkt da in den Kontakt mit den Kindern gekommen, direkt da vors Mikrofon gekommen und konnte mich da ein bisschen kreativer ausleben noch, weil man eben bei Beiträgen, Nachrichten, Reportagen natürlich auch ein gewisses Korsett hat, in dem man steckt, weil Längen vorgegeben sind, Anmutungen vorgegeben sind. Und auch als Moderatorin habe ich natürlich die Vorgabe, die Sendung ist 53:30 lang, bitte nicht länger. Aber ich kann mich trotzdem ein bisschen freier austoben. Und habe das viele Jahre gemacht. Und als Redakteurin bin ich auch, das machen aber nicht alle Redakteure, aber ich bin immer noch viel vorm Mikro in Reportagen und als Moderatorin, bin aber eben vor allem hinter den Kulissen tätig, plane Sendungen, kaufe Beiträge und Reportagen ein, redigiere die, arbeite an Projekten, wie jetzt kürzlich zum Beispiel dem Relaunch unseres Mausradio-Kanals. Also mehr strategische und konzeptionelle Dinge. Ich versuche aber trotzdem immer nah am Produkt und nah am Inhalt zu sein. Mein Motto ist immer, ein Redakteur, der auch selber zwischendurch nochmal Beiträge macht, versteht A, besser, wie die Autoren für ihn arbeiten und welche Hindernisse vielleicht auch sind, ist aber auch ein bisschen näher am Produkt dran. Mhm. Ist meine Haltung. Muss nicht jeder so sehen, aber ich sehe das so.
Ja, aber ist natürlich toll, ne? In diesen unterschiedlichen Rollen das Programm zu kennen, quasi ja. Das... hat man einfach mehrere verschiedene Perspektiven auf dasselbe Produkt. Ja. Dann gucken wir doch jetzt mal auf das Produkt. Maus Live heißt die Radiosendung, die bei WDR 5 täglich läuft im Programm. Wir haben im Vorgespräch schon mal versucht, ein bisschen gemeinsam die Entstehungsgeschichte zu rekapitulieren, weil unter dem Namen Maus Live existiert das Programm noch gar nicht so lange, aber das Kinderprogramm als solches existiert ja eben doch schon ziemlich lange, viel
Seit
länger als
34
wir.
Jahren.
Genau, ja, also wir können das jetzt mal zusammenwürfeln. Okay. Ich habe ein bisschen recherchiert, du vielleicht auch nochmal. Ich will mal einmal diesen Werdegang versuchen nachzuzeichnen, damit das für alle vielleicht klar ist. Genau, 34 Jahre gibt es das Kinderprogramm schon im WDR, also 1990 aus der Taufe gehoben worden. Damals noch unter dem Namen Lilliputz. Das war auch die Zeit, als wir beide...
Ich glaube, da hieß es sogar noch Bugs Blubber oder sowas.
Stimmt, das hieß am Anfang
das
noch ganz anders.
Das sind aber Menschen
richtig.
Vor unserer Zeit
ja,
gewesen.
Ja, ja, genau. Ja. Guck mal, siehst du, genau. Du hast recht, Bugs Blubber, das habe ich auf jeden Fall auch mal gehört. Ja. Aber wir haben es als Lilliputz kennengelernt.
Wir sind
quasi
mit Lilliputz eingestiegen, ja.
Und dann ist es 16 Jahre später, 2006, wenn ich es richtig recherchiert habe, ist neben dieser OKW-Sendung Lilliputz auch noch ein Digitalkanal entstanden, der Kiraka damals. War auch so mit einer der ersten Digitalwellen, die der WDR, glaube ich, so hatte zu der Zeit. Ne?
Also und das erste ganztägige Kinderprogramm in der ganzen ARD. Ja.
Da passt meine steile These, die ich immer gerne in den Raum werfe, dass Kindermedien ganz grundsätzlich Innovationstreiber sind. Ganz hervorragend jedenfalls, wenn man sich das nochmal so vergegenwärtigt.
Ja, ist so.
Ja, also sehe ich auf jeden Fall auch immer so. Ja. Genau, also da gab es den Digitalkanal Kiraka. Irgendwann hieß dann das UKW-Radioprogramm eben auch Kiraka. Das war dann einige Jahre später. 2019 ist dann das letzte Rebranding erfolgt. Da wurde aus dem Digitalkanal die Maus zum Hören, glaube ich. Ne?
Der Kanal hieß ab 2019 die Maus. Die Maus zum Hören war wiederum eine Sendung innerhalb. Ist auch immer noch eine Sendung innerhalb dieses Kanals. Das ist ein bisschen das Problem. Du merkst es selber schon. Wir sind unter die Marke Maus.
Genau.
Aufgenommen worden. Also wir sind jetzt das Mausradio. Bedeutet natürlich auch, da wo Maus draufsteht, soll auch viel Maus drin sein. Und darum haben alle unsere Produkte auch die Maus im Namen. Und an der Stelle bekommen viele Leute so ein leichtes Gehirnexplosion, weil es nicht ganz einfach ist.
Ja.
Wir haben das Mausradio mittlerweile, das den alten Digitalkanal abgelöst hat. Und darin haben wir Sendungen wie die Maus zum Hören und abends eben unsere Live-Sendung Maus Live, die zusätzlich auch auf WDR 5 ausgestrahlt
genau.
wird.
Genau. Ja, das ist in der Tat kompliziert, glaube ich, erstmal für Leute, die zum ersten Mal so drauf schauen. aber du hast schon die richtige Herleitung gemacht. Genau, also es gibt es eben schon sehr lange. Es heißt aber eigentlich erst seit relativ kurzer Zeit eben Maus Live oder das Maus Radio. Was ja von außen drauf geschaut erstmal erstaunlich sein mag. Die Maus ist ja eine der etabliertesten und womöglich auch die bekannteste und erfolgreichste Marke des WDR. Gibt es schon super lange, muss man glaube ich niemandem erklären, was das ist. Warum hat das denn so lange gedauert, bis das Radioprogramm dann auch den Namen trägt? Eigentlich ist die Idee ja relativ naheliegend, das unter dem gleichen Markennamen laufen zu lassen, oder?
Ja, also was da genau in den Köpfen der Entscheider in den vergangenen 30 Jahren so vor sich ging, kann ich natürlich nicht sagen. Ich glaube, es wurde lange Zeit nicht so richtig crossmedial im WDR gedacht. Ne? Auch heute ist das ja an vielen Stellen noch nicht so, dass ein Radioprogramm auch automatisch irgendwie eine Fernsehausspielung oder sowas hat. Und so hatte sich eben mit dem Kinderradio damals was entwickelt, was so ein bisschen so ein Selbstläufer wurde und auch so ein bisschen anarchisch hier über viele, viele Jahre existiert hat, eben ein bisschen markenungebunden. Und dann hat man irgendwann 2019 eben gesagt, es macht ja Sinn, wir müssen Synergien schaffen im Haus, wir müssen gucken, wie das medienpolitische Klima ist. Die Leute wollen nicht immer noch mehr verschiedene Angebote, die wollen auch von uns, dass wir ein bisschen uns an manchen Stellen zurücknehmen. Also gucken wir doch mal, welche Marken wir zusammenlegen können. Und dann natürlich zu entscheiden, hey, wir haben ein Kinderradio und wir haben ein Kinderfernsehprogramm. Warum kann das nicht beides unter dem gleichen Namen laufen, aber auch zur gleichen Redaktion? Also die Redaktion vom Kinderprogramm Fernsehen ist ja ein ganz anderes Team gewesen als wir. Also wir sind 2019 nicht nur mit dem Namen Maus zusammengewachsen, sondern auch die Redaktionen sind zusammengewachsen. Das gab es vorher nicht. Die haben im Vier-Scheiben-Haus gearbeitet, einem der vielen Gebäude des WDR in der Kölner Innenstadt. Wir waren im Funkhaus. Wir hatten wenig Austausch miteinander. Und dann hat sich die Direktion irgendwann gesagt, wir müssen die verschiedenen Programme crossmedialer zusammenbringen. Und wir waren eben eins dieser Projekte sozusagen.
Ja. Naja, das ist ja auch eine Medienentwicklung, also das hat ja auch was mit einer technologischen Medienentwicklung zu tun, die war ja dann in den 90ern natürlich auch noch anders, ne? Aber an dem Beispiel lässt sich das ganz gut auch ablesen, ne? Wie so ein Prozess dann eben vonstatten geht. Du hast gerade schon darüber gesprochen, dass das vielleicht auch mit getrennten Markennamen einer Hörerschaft möglicherweise auch schwer zu vermitteln ist. Wie war das denn? Haben die das begrüßt? Wie reagieren so eure HörerInnen oder auch Eltern darauf, dass es diese Namensumbenennung gab, dass sich ja auch das Ganze so vom Layout ein bisschen geändert hat und einfach mehr an der Sendung mit der Maus ist? Funktioniert das gut?
Das funktioniert gut, behaupten wir. Das ist ja mit Zahlen in der Medienforschung bei Kindern immer ein bisschen schwierig, weil es gerade für Radioangebote und Podcastangebote wenig Zahlen gibt, was die Kindernutzung betrifft. Die Medienanalyse, die die Radioquoten erhebt, erhebt die nicht für Kinder. Das heißt, wir schwimmen an manchen Stellen im Dunkeln. Die Rückmeldungen, die wir in den vergangenen Jahren bekommen, waren sehr positiv. Die Marke Maus verbinden natürlich auch bei uns im Radio die Leute mit Verlässlichkeit, mit Wahrheit. Also, dass wir ihnen keine Fake News erzählen. Sie verbinden sie damit, dass man sich Zeit nimmt für die Antworten der Kinder und dass man sie ernst nimmt. Aber der Umstieg, so eine radikale Umbenennung, wie sie ja auch selten stattfindet, also WDR 2 benennt sich ja jetzt auch nicht auf einmal um in Familiensender XY, das hat schon für Aufruhr gesorgt. Und ich glaube, das hat auch in uns irgendwie viel bewegt, wenn es darum geht, wie wir jetzt mit unseren Hörerinnen über Veränderungen diskutieren und kommunizieren.
Ja, ist ja auch ein Riesenprojekt, muss ist man mal es. Ganz klar so sagen.
Also wir waren hier viele Nächte mit Pizza und so, haben uns hier eingeschlossen und haben da hart dran gearbeitet. Und dann ist natürlich die Enttäuschung umso größer, wenn erstmal so viel Beschwerden kommen, sag ich mal.
Naja, aber ich würde auch sagen, inzwischen ist es, glaube ich, ganz gut etabliert, ist so mein Eindruck von außen drauf geschaut. Ne?
Absolut.
Und eine Besonderheit, muss man sagen, oder was heißt Besonderheit, aber eine Konstanz ist bei aller Veränderung ja auf jeden Fall geblieben, wahrscheinlich sind es auch mehrere, aber die, auf die ich hinaus will, ist die, dass die UKW-Sendung schon von Anfang an immer auf WDR 5 ausgestrahlt wurde und bis heute ja auch ausgestrahlt wird. Mhm. Und für diejenigen, die das nicht wissen, muss man vielleicht nochmal sagen, WDR 5 ist so die Infowelle für Erwachsene eigentlich vom WDR, die ansonsten, sag's mir, wenn ich was Falsches erzähle, aber eigentlich überhaupt nichts für Kinder macht. Also es ist wirklich diese eine Stunde abends jetzt inzwischen, früher war es noch nachmittags, in der dann Kinderprogramm läuft, eingebettet in ein Programm für Erwachsene.
Genau.
Ist das ein gutes Programmumfeld eigentlich für Kinder?
Jein. Also es ist natürlich, WDR 5 steht auch für all unsere Werte, für gute Informationen, für wir erklären in Sachen in Ruhe. Also was so den journalistischen Angang betrifft, sind wir da sehr, sehr gut aufgehoben. Natürlich aber ist die Frage, ob jemand, der vor uns Politikum oder sonst irgendwie was hört oder ein Wirtschaftsmagazin und nach uns das Philosophische Radio oder das Europamagazin, ob der sich nicht vielleicht denkt, ja, Moment mal, warum kommt denn jetzt das Kinderprogramm? Mhm. Wir haben den Montagssendeplatz jetzt tatsächlich verloren auf WDR 5. Vor kurzem. Also wir senden nur noch dienstags bis sonntags auf WDR 5, weil WDR 5 auch eine große Programmreform für den Abend machen musste. Darum haben wir den Montag verloren. Das hat auch ein paar Hörer aber tatsächlich sehr aufgeregt, Erwachsene, die gesagt haben, Mensch, warum nehmt ihr den Kindern denn jetzt diese Insel auf WDR 5 noch weg? Ne? Also es gibt da sehr unterschiedliche Haltungen, glaube ich, dazu, gerade von Erwachsenen, ob das jetzt gut ist, dass wir da sind oder nicht. Für uns ist es nur wichtig, dass wir da sind, weil das ist das Gute daran. Wir haben einen ganzen Radiokanal für die Maus. Das heißt, auch wenn wir irgendwo einen Sendeplatz verlieren, wir behalten unseren Radiokanal und können da ganz, ganz viel machen. Wichtig ist halt nur, dass die Kinder erfahren, wo sie uns hören können. Ne?
Genau, und das müssen wir vielleicht auch nochmal kurz zusammenfassend sagen, wenn wir jetzt schon so viel über Ausspielwege sprechen. Also diese UKW-Sendung gibt es natürlich nach wie vor, von Dienstag, hast du gesagt, bis Sonntag.
Montag gibt es sie auch, aber dann hört man sie halt nicht auf WDR 5.
Genau, dann hört man sie eben in dem Digitalprogramm. Ja. Ne? Ja. Und Podcast-Formate gibt es ja auch dazu. Also ich meine, man muss immer, es ist schon fast müßig darüber zu sprechen, was unterscheidet das eine vom anderen. Aber am Ende wollte ich nur sagen, es gibt ganz unterschiedliche Wege, an das Programm heranzukommen. Genau. Und eben nicht mehr nur übers klassische Radio.
Genau.
Auch da macht sich der Medienwandel.
Die ganzen Drittplattformen, also wir haben die Maus überall ein kleines Häuschen gebaut.
Ja. Sehr schön. Dann bleiben wir in dem Bild und schauen jetzt doch vielleicht mal in das Häuschen rein. Mhm. Ich würde gerne mit dir über so ein paar inhaltliche Formate sprechen. Und wie es der Zufall will, die ich mir im Vorfeld rausgepickt hatte, hast du mir dann schon erzählt, das sind auch allesamt die, für die du auch redaktionell verantwortlich bist.
Das Schicksal.
Ist wunderbar. Ja, das ist tatsächlich Zufall gewesen. Das passt doch ganz gut. Wir gehen da gleich im Detail drauf ein. Ein, zwei grundlegende Fragen, aber auch da vielleicht nochmal vorweg. Weil es ist vielleicht ganz hilfreich, wenn du einmal so den grundlegenden konzeptionellen Rahmen von so einer UKW-Sendung erklärst. Mhm. Die ist ja, hast du eben schon gesagt, knapp eine Stunde ungefähr lang. Da hat man ja eine ganze Menge Möglichkeiten. Wie ist denn so eine Sendung grundlegend aufgebaut?
Also Maus Live, unsere Live-Sendung, ist eine Magazinsendung. Das bedeutet, wir haben relativ klassisch radiomäßig eben Moderation, Beitrag, Musik und dann geht es fröhlich so weiter. Die Live-Sendung versuchen wir möglichst aktuell zu halten, also nicht, dass jede Reportage aus dem Tag entstanden ist, aber wir versuchen Themen anzugehen, die in dem Moment oder in dieser Zeit irgendwie für die Kinder wichtig sind. Wir haben da unsere Kindernachrichten enthalten, den Maus-Zoom, so nennen wir die. Wir haben unsere Maus-Klasse, über die wir gleich noch reden werden, dort integriert. Wir versuchen also, diese Sendung sehr, sehr lebendig zu halten. Der Hauptschwerpunkt ist aber natürlich, dass wir bei so einer Live-Sendung, anders als bei unseren anderen Formaten, die ganz einfache Möglichkeit haben, mit den Kindern live zu interagieren. Also Call-ins, Rätsel und andere Spiele mit den Kindern am Telefon oder zum Teil auch im Studio sind ein ganz, ganz wichtiges Element für uns da. Und darum pflegen und hegen wir diese Live-Sendung auch, egal auf welchem Ausspielweg sehr. Weil wir wissen, dass wir da selber die Möglichkeit haben, einfach mit den Kindern zu interagieren und viel über sie auch zu erfahren. Also im Prinzip ein bisschen Medienforschung am lebenden Objekt zu betreiben, weil wir sie halt gut kennenlernen in den Gesprächen. Und zum anderen ist es halt unsere Art und Weise, den Kindern eine aktive Teilhabe zu ermöglichen, auch wenn sie gerade nicht an irgendeinem Projekt teilnehmen oder als Reporterkinder für uns im Einsatz sind. Jedes Kind kann anrufen und dabei sein in der Sendung. Und das ist auch für die Maus tatsächlich sehr einzigartig. Also die Fernsehsendung Maus, die meisten Kinder kennen sie, alle wissen damit umzugehen. Die können der Maus auch jederzeit schreiben, aber dieses unmittelbare Interagieren mit dem Programm, das gibt es im Mauskosmos tatsächlich nur bei uns.
Ja. Wie alt ist denn eure Kernzielgruppe eigentlich? Habt ihr die klar definiert für euch?
Grundschule. Genau.
Ja, okay.
Das heißt, gut. Bei Maus Live hören uns auch tatsächlich so die 10- bis 12-Jährigen, also die man heute Preteens nennt, sozusagen. Aber als Kernzielgruppe für alles, was Maus ist, ist immer Grundschule.
Ja. Dann haben wir die doch auch mal definiert. Dann gucken wir jetzt, wie gesagt, mal auf ein paar einzelne Formate. Und ich würde als erstes mit dir einmal gerne über die Nachrichten sprechen.
Ja.
Das war ja auch dein Einstieg in die Redaktion, hast du eben schon erzählt. Damals waren es noch die Klicker-Nachrichten, heute heißt es eben Maus Zoom. Die beiden Formate unterscheiden sich ja nicht nur vom Namen her, sondern die sind ja auch wirklich mit einer ganz anderen Konzeption verbunden. Kannst du das mal so ein bisschen erklären? Wie war es früher? Wie ist es heute?
Früher waren unsere Nachrichten 4 Meldungen plus Wetter. Das ist das, was wir auch als Erwachsene aus unseren Radionachrichten kennen. Wir werden über die wichtigsten Dinge informiert, bekommen dann noch das Wetter dazu. Den Stau sparen wir uns für die Kinder natürlich. und dann gab es meistens oder zumindest über lange Zeit in der Sendung noch ein Kollegengespräch, also dass der Moderator mit einem Kollegen oder Kollegin aus dem Nachrichtenteam über ein Thema gesprochen hat und das ein bisschen vertieft hat. Das hat lange sehr, sehr gut funktioniert. Es gibt auch immer genug Meldungen für Kinder. Auch im Sommerloch haben wir immer noch genug gefunden, was wir kindgerecht erzählen konnten. Als wir dann aber angefangen haben, unsere Live-Sendung im Mauskosmos einzugliedern, war uns klar, das funktioniert nicht mehr. Die Maus macht einmal originär keine Nachrichten. Die Maus ist kein Nachrichtenformat. Und B, war uns wichtig, dass wir ein Nachrichtenformat neu entwickeln, das auch digital als Podcast gut funktioniert und zum Beispiel in Schulen gehört werden kann, morgens als Ritual zum Beispiel. Und da wurde uns einfach klar, 4 Meldungen plus Wetter sind kein Podcast. Und dann haben wir uns überlegt, was machen wir? Und haben beschlossen, und das passt auch deutlich besser zum Markenkern der Maus, wir machen ein monothematisches Nachrichtenformat. Das bedeutet natürlich, dass viel hinten überfällt. Aber uns war wichtig, dass wir dann lieber, und das macht die Maus ja auch, sich Zeit für ein Thema nimmt und das wirklich durchexerziert. Mhm. Das heißt, wir zoomen in ein Thema hinein jeden Tag von Montag bis Freitag und gehen allen Details auf die Spur und kommen dabei auch möglicherweise Fun Facts oder interessanten anderen Informationen in den Weg, die in den klassischen Medien nicht stattfinden, weil dort eher oberflächlich, ne, die typischen Agenturmeldungen zu einem Thema berichtet werden. Wir fragen uns, was fragen sich die Kinder wohl zu dem Thema und versuchen da wirklich reinzuzoomen und das zu beantworten und auch zwischendurch immer eine Quizfrage und so weiter einzubauen, dass auch die Nachrichten quasi ein interaktives Element für die Kinder bekommen.
Und ihr seid aber ja trotzdem bei der Nachrichtenlage, ich sag mal, orientiert ihr euch ja schon einfach an dem, was in der Welt passiert, also auch an dem, was in den Nachrichten für Erwachsene läuft. Ich könnte jetzt sagen, gerade in diesen Zeiten mangelt es nicht an schlechten Nachrichten, die man da unterbringen muss vielleicht auch. Wie geht denn ihr damit um? Habt ihr für euch irgendwie rote Linien definiert, wo ihr sagt, diese Themen gehen wir auf gar keinen Fall rein? Oder habt ihr irgendwie so einen bestimmten Methodenkoffer, mit dem ihr versucht, auch die sperrigen Themen irgendwie kindgerecht aufzubereiten?
Es gibt keine Tabus erstmal thematisch. Wir wägen aber sehr genau ab. Nicht mit einem Methodenkoffer, sondern viel mit Erfahrung. Also das Nachrichtenteam, das wir haben, das ist zum Teil schon seit 20 Jahren hier und spricht auch mit Kindern an Schulen. Das heißt, wir wissen auch, was die Kinder so beschäftigt und wie die mit Themen umgehen. Wir überlegen uns halt, was macht das mit denen, wenn sie jetzt heute diese Geschichte erfahren? Also zum Beispiel der 7. Oktober oder der Start des Angriffskriegs auf die Ukraine vor 2,5 Jahren. Natürlich müssen wir darüber sprechen, aber wir müssen uns halt genau überlegen, wie wir darüber sprechen. Bei der Ukraine haben wir es zum Beispiel so gemacht, dass wir Fragen der Kinder gesammelt haben, die zum Teil ganz anders waren als die Fragen, die wir eigentlich selber uns gestellt hätten und haben die dann beantwortet, anstatt nur das abzuarbeiten. Also wir würden nicht sowas machen wie, heute sind so und so viele Leute gestorben. Wir machen keine Bodycounts oder sowas, auch bei Unglücken oder sowas nicht. Wir machen jedes Thema und müssen dann eben genau überlegen, was löst das in den Kindern aus, wenn es zum Beispiel eine Woche gibt, in der ganz viele schlimme Dinge passieren. Würden wir uns vielleicht am Ende der Woche entscheiden, das letzte schlimme Ding nicht auch noch zu erzählen, sondern einfach mal Pausen zu gönnen. Anders als die Erwachsenen-Nachrichten, die uns ja keine Pause gönnen, sondern die einfach immer und immer, immer weitermachen. Und was uns im Maus-Zoom besonders wichtig ist, es gibt am Ende immer ein Element, das heißt, nicht immer genauso, aber von der Idee ist es so, es heißt immer, wie geht's weiter? Wir versuchen also für die Kinder einen konstruktiven Ausweg aus der Situation zu finden, zu überlegen, könnte es nicht doch noch Friedensverhandlungen geben oder gibt es vielleicht Möglichkeiten, dass die Kinder selber helfen können? Zum Beispiel, als die Geflüchteten aus der Ukraine kamen, haben wir mit den Kindern dann einen Sprachkurs angefangen, damit sie ihre neuen Mitschüler aus der Ukraine begrüßen können, mit auch nur ein paar Brocken ukrainisch. Also in dem Moment, in dem wir Kindern Möglichkeiten an die Hand geben können, wie sie selber mit einer Situation umgehen können, was sie selber tun können und sie damit ja auch bestärken und befähigen, dann tun wir das. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Grundsätzlich aber gibt es keine Tabus. Wir stellen uns aber immer die Frage, was macht das mit denen, wenn wir ihnen das heute erzählen?
Ja. Und wenn es die Situation erfordert, sag ich mal, weil jetzt so Themen, die wirklich ganz groß sind, viel diskutiert sind, weiß nicht, wir können das auch ein bisschen harmloser vielleicht framen, sowas wie jetzt, ne, der Zusammenbruch der Ampelregierung beispielsweise oder so, ja, alle reden darüber. Macht ihr da manchmal auch Sondersendungen oder so zu so einem Thema, wenn ihr das Gefühl habt, da müssen wir jetzt eigentlich mal wirklich richtig tief reingehen und den Raum aufmachen?
Ja, also zur Ampel haben wir es jetzt noch nicht gemacht. Zur Ampel haben wir 2 Nachrichtenausgaben gemacht. Einmal nach der Wutrede von Herrn Scholz und einmal, als jetzt die Neuwahlen vor ein paar Tagen dann terminiert wurden. Das heißt, da haben wir natürlich die Möglichkeit, dadurch, dass wir dieses monothematische Nachrichtenformat haben, haben wir in jeder Sendung schon mal 5 Minuten Zeit, uns damit zu beschäftigen. Das ist ja schon mal eine Menge Holz, ne?
Ja,
für Radio auch vor allen Dingen. Wir wissen aber auch eben bei solchen Sachen wie Jahrestagen oder so, weiß man ja zum Glück passiert. Also zum Jahrestag des 7. Oktober haben wir eingestielt, dass wir mit dem Studio in Tel Aviv sprechen konnten, dass die Kinder dem Korrespondenten Fragen stellen konnten. Wir hatten für die Ukraine jemanden immer da, der kommt ins Studio, weil uns dann immer wichtig ist, dass wir dann nicht einfach quasi Frontalunterricht machen, sondern dass wir jemanden einladen, den die Kinder befragen können und dass die an der Stelle das Kommando übernehmen.
Da könnt ihr dann auch wirklich auf das ganze Korrespondentennetzwerk beispielsweise zurückgreifen.
Und wenn so, die ne? Zeit für uns haben, dann machen die das tatsächlich sehr, sehr gerne, ja.
Kommt es auch mal vor, dass sie sagen, nee, Entschuldigung, Kinderprogramm habe ich nichts mit am Hut?
Lange nicht mehr. Mhm. Früher deutlich öfter, aber ich glaube, das Bild des Kinderprogramms wandelt sich zunehmend auch in den Köpfen der anderen Journalisten. Ja, schön, die Korrespondenten, die dann wirklich zum allerersten Mal was für uns machen, die haben dann auch schnell Respekt vor der Aufgabe, weil sie merken, wie lange sie an ihrem Skript sitzen.
Mhm. Ja, das ist echt ein anderer Schnack. Ne? Es ist komisch, dass es immer noch diese Dialektik so gibt, nach dem Motto, für Kinder muss man es nicht ganz so sorgfältig machen, das Gegenteil.
Aber es wird deutlich, deutlich besser. Ja. Und viele freuen sich auch regelrecht. Wir hatten das letzte eine Korrespondentin in Kopenhagen, die meinte, endlich fragt ihr von der Maus mich mal an. Ich warte schon seit Jahren darauf.
Ja, ist doch schön, wenn sich das Blatt so wendet. Ja, gute Entwicklung. Dann gucken wir mal exemplarisch noch mal ein zweites Format. Mhm. Das hat auch schon wirklich lange Tradition im Radio für Kinder. Der Herzfunk.
Seit 2001.
Ja. Was passiert denn da eigentlich?
Im Herzfunk stellen uns Kinder ihre Fragen rund um Liebe, Sexualität, den Körper, das Erwachsenwerden. Und wir beantworten diese Fragen. Das machen unsere Expertinnen, das ist einmal eine Psychologin und eine Autorin, die sich in diesem Themenbereich seit vielen Jahrzehnten auch bewegt. Und das Besondere ist aber, die beantworten das nicht alleine, sondern wir beantworten das immer zusammen mit wechselnden Schulklassen. Also Kinder fragen ihre Fragen, die ihnen vielleicht auch ein bisschen unangenehm sind oder so, und bekommen dann von anderen Kindern und von Experten die Antwort, um auch zu verstehen, dass diese Fragen gar nicht unangenehm sind, sondern dass sich im Zweifel die anderen in der Klasse die auch schon mal gestellt haben und dass es völlig normal ist, sich diese Fragen zu stellen.
Seit 2001, hast du gesagt, gibt es jetzt schon, also 23 Jahre inzwischen. Das spricht ja für den Erfolg dieses Formats, sonst würde man es ja wahrscheinlich nicht so lange machen.
Wir können den Erfolg nicht messen, ne? Weil wir haben keine Zahlen dazu, wie unsere Sachen gehört werden. Wenn es nach manchen Hörern geht, hätten wir es schon lange nicht mehr gemacht.
Ist das so?
Ja, aber wir tun es, weil wir finden, dass es richtig ist und dass es wichtig ist und weil die Fragen der Kinder nicht abebben. Und dann jede neue Generation von Kindern hat natürlich immer wieder A, die gleichen Fragen, aber auch B, oft andere Fragen, weil sich die Generationen ja anders entwickeln. Heute gibt es viel mehr Fragen zum Thema Cybermobbing. Sowas gab es in den 90ern nicht. Da gab es nur noch das richtige Mobbing auf dem Schulhof. Ne? Also die Fragen verändern sich und trotzdem bleiben sie auch so gleich. Ja. Und wir müssen jeder Generation irgendwie aufs Neue gerecht werden.
Aber das ist ja interessant, da will ich dann schon nochmal drauf eingehen. Also von Kindern wird es ja offenbar angenommen, sonst gäbe es ja auch nicht die vielen Fragen, die man beantworten könnte. Und wenn es dann kritische Rückmeldungen gibt, dann kommen die eher von Erwachsenen, habe ich jetzt eben so verstanden.
Ausschließlich von Erwachsenen.
Ja?
Also es ist ein bunter Strauß, wie man so schön sagt. Es gibt sehr, sehr viele Lehrkräfte, die den Herzfunk im Unterricht einsetzen. Sexualkunde gehört ja im Lehrplan schon in der 4. Klasse dazu und dann später nochmal in der weiterführenden Schule. Das bedeutet, die sind uns oft sehr, sehr dankbar, dass sie unsere Folgen einsetzen können, weil sie dann eben nicht diesen Frontalunterricht machen müssen, der bei Sexualkunde vielleicht nicht immer der beste Weg ist.
Absolut.
Also viele Menschen, die das feiern, was wir tun. Und dann gibt es die Menschen, die böse Artikel und böse Nachrichten an uns schreiben, weil wir das tun. Das hat ein bisschen wieder abgenommen. Zwischenzeitlich auch von Julian Reichelt Blättern gab es schon Kritik am Herzfunk, weil die Leute halt sagen, wir würden die Kinder übersexualisieren. Ich erinnere mich, wir hatten mal eine Herzfunkfrage von einem Kind, das fragte, wie kann ich einen Freund finden? Und dann schrieb uns ein erboster Vater, wie wir denn über sowas reden können. 10- oder 11-Jährige wollen doch noch gar keine Freunde haben. Also Boyfriends haben. Mhm. Und wir erinnern uns alle, wann wir unseren ersten Crush hatten. Der war in der Grundschule. Das bedeutet, da sind durchaus viele Erwachsene draußen, die die Gefühle und die Bedürfnisse von Kindern negieren. Und das ist der Moment, in dem ich dann sage, oder vielleicht auch einen Finger hebe und sage, I don't care, nur weil du das so findest. Ich weiß genau, Kinder haben ein Recht darauf, über ihren Körper und über ihre Sexualität informiert zu werden. Information schützt vor Missbrauch. Kinder, die nicht wissen, dass sie unter 13 keinen Sex haben dürfen und wenn der Onkel dann kommt und sie anfasst, dass sie dann wissen, ey, Moment mal, irgendwas hier stimmt doch nicht. Das ist unser Job. Den leisten wir gemeinsam mit ganz, ganz vielen Lehrkräften und Schulen, die sich damit beschäftigen. Aber diesen Job kannst du gar nicht genug leisten. Mhm. Und darum, jeder, der mir eine böse Mail zum Herzfunk schreibt, bekommt von mir eine diplomatische, aber sehr bestimmte Mail zurück. Und Von den meisten höre ich dann auch nie wieder.
So eine Mail können wir vielleicht in den Shownotes nochmal verlinken. Nein, Quatsch. Ja, aber auch eine interessante Facette nochmal der Arbeit als Redakteurin. Ne? Also auch mit
Hörerpost
Kritik
ist immer
an der
sehr,
Sendung
sehr spannend,
muss man sich auch auseinandersetzen. Ja.
Und mit berechtigter Kritik hat keiner von uns ein Problem. Davon können wir nur besser werden. Aber wenn Nachrichten kommen, habe ich festgestellt, sie kommen im Moment nicht so häufig. Das heißt nichts. Ich klopfe mal lieber auf Holz. Aber wenn sie kommen, dann wird der Ton rauer, als er vor ein paar Jahren noch war.
Ja gut, das kann man auch allenthalben beobachten. Ja. Ne? Leider.
Ja.
Gut, dann machen wir aber auch mal einen Haken an den Herzfunk und jetzt reden wir nochmal, das hast du eben auch schon kurz angedeutet, über so eure partizipativen Programmangebote, also die Mausklasse, da möchte ich im Detail mal drauf zu sprechen kommen. Ich habe im Vorfeld auf der Webseite vom WDR noch ein Profil von dir als Moderatorin gefunden, wo du mit all deinen KollegInnen hier im Haus ein paar Sätze auch über dich und deine Arbeit schreibst.
Ein schlimmes Foto auch dabei.
Ach Quatsch, nein. Ich greife das auch nur deswegen auf, weil ich das so einen schönen Einstieg finde, um wirklich mal über das Thema Partizipation nochmal zu sprechen und erlaube mir mal zwei, drei Sätze aus dem zu zitieren, was du da geschrieben hast.
Lass hören.
Da schriebst du, Radio wirkt vielleicht manchmal eher wie ein passives Medium, aber das stimmt nur auf den ersten Blick. Wenn bei Maus Live Kinder anrufen, Nachrichten schreiben, aus ihrem Alltag erzählen, kluge Fragen stellen oder auch nur einen Witz loswerden wollen, wird mir jedes Mal wieder klar, Radio ist Teilhabe. Kinderradio führt Kinder nicht nur an Medien heran, sondern zeigt ihnen auch, ihr seid wichtig, was ihr zu sagen habt, das zählt. Wenn ich das gerade so lese, merke ich nochmal, eigentlich hätte ich es gar nicht vorlesen müssen, weil du hast das in vielen anderen Worten gerade auch schon sehr stark gesagt.
Der Text ist bestimmt 10 Jahre alt, es hat sich nichts verändert
an meiner genau.
Haltung.
Ich finde auch, es deckt sich sehr mit der Haltung, mit der du auch hier in diesem Gespräch gerade bist. Die Frage, die ich da aber nochmal konkret dran anschließen möchte, wäre die, ob du mir zustimmst, wenn ich die kühne These aufstelle, dass das ein besonderes Alleinstellungsmerkmal vom Radio ist, wirklich diese partizipativen Räume zu schaffen. So ein bisschen hast du das eben am Anfang auch schon mal gesagt. Können das andere Medien in vergleichbarer Weise überhaupt herstellen?
Also ich vermute mal, das, was am nächsten dran kommt, sind natürlich die sozialen Medien, weil da kann natürlich auch jeder kommentieren, jeder schreiben, jeder sein Like dalassen und so weiter. Aber der Rückkanal ist nicht da. Also kein Influencer wird auf alle 1000 Kommentare antworten, es sei denn durch einen Bot oder irgendwie ein Team, das dahinter steht. Und bei uns sprechen halt Menschen mit Menschen. Also es gibt schon KI-Radiosender, das wissen wir, in denen auch KI-generierte Moderatoren sprechen. Das wird es bei uns hoffentlich nie geben, auch wenn ich gegen KI grundsätzlich nichts einzuwenden habe. Aber dieser direkte Austausch, dieses man redet miteinander, das gibt es ja sonst nicht. Ich weiß, es gab immer mal Fernsehsendungen oder gibt auch immer noch Fernsehsendungen wie dieses MDR Telebingo oder so, wo auch Menschen sich telefonisch in die Sendung reinschalten. Das ist vielleicht noch vergleichbar. Aber ansonsten, glaube ich, gibt es diese Räume tatsächlich nur im Radio in dieser Form.
Aber das Schöne ist ja, und damit kommen wir jetzt zu Maus Klasse, das findet ja in dem Sinne gar nicht im Radio statt. Man hört es nachher im Radio, aber das Besondere daran ist ja, dass ihr wirklich mit dem Radio an die Schulen geht und der Klassenraum zum Radiostudio wird im Grunde genommen. Auch da einleiten mal die Frage an dich. Kannst du ein bisschen mehr davon erzählen, wie dieses Format eigentlich aufgebaut ist und was ihr da konkret macht?
Ja, also unsere Schulaktion, wenn ich es jetzt mal so überbordend bezeichne, gibt es auch schon seit 2005. Also wir waren an Hunderten oder mittlerweile sogar Tausenden von Schulen in Nordrhein-Westfalen schon damit unterwegs. Das Konzept hat sich wie so vieles über die Jahre immer mal wieder geändert. Aktuell ist es so, jede Woche in der Schule ist, besuchen wir eine 4. oder 5. Klasse in Nordrhein-Westfalen. Die haben sich vorher beworben, oft schon Jahre im Voraus, weil die Bewerberzahlen tatsächlich glücklicherweise sehr, sehr hoch sind. Wir fahren dahin, montags immer eine Reporterin und die macht montags mit den Kindern dann einen Radio-Workshop. Die Kinder zeichnen ganz, ganz viel Material auf von Reportagen, die sie nach draußen führen irgendwo. Zum Beispiel diese Woche waren die Kinder auf dem Bauhof ihrer Gemeinde und haben den Winterdienst ausgequetscht. Sie reden über Themen, die ihnen wichtig sind in ihren Meinungsumfragen. Sie machen Rätsel für die Hörerkinder. Also sie interagieren quasi auch nochmal von ihrer Ebene aus mit unseren anderen Hörern. Sie wünschen sich Musik. All diese Aufnahmen passieren montags und all das, was da passiert, wird im Laufe der Woche bei uns gesendet. Also es ist nicht so ein Workshop, da fährt man mal hin, macht mit denen was, tütet's ein, sperrt's weg. nein, das, was dort passiert, passiert dann auch bei uns auf dem Sender. Mhm. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Mittwochs fährt dann das Team von der Nachrichtenredaktion hin. Drei Kollegen machen mit den Kindern dann eine Nachrichtenausgabe, also den Mausum. Die Kinder lernen viel über Nachrichten, entscheiden das Thema selber und gestalten verschiedene Audios dazu. Und freitags fährt nochmal eine Kollegin hin und macht mit den Kindern eine Unterrichtseinheit zum Thema Fake News. Immer wichtiger, sind die Lehrer besonders dankbar für, weil sie sagen, sie können das gar nicht leisten von der Zeit her. Also machen wir das und dann abends kommen entweder ein paar Kinder der Klasse zu uns ins Studio zum großen Ratespiel und versuchen ihr ein paar Preise abzusahnen für ihre Schulklasse oder aber die machen alle gemeinsam eine Hörparty bei sich in der Schule und wir schalten dahin. Also du siehst, wir sind ganz viel an der Schule, aber ganz viel passiert eben auch im Programm. Und das ist, glaube ich, die Besonderheit, die das Produkt so beliebt macht. Dass es nicht was ist, was in der Tonne oder im Archiv der Schule verschwindet, sondern dass es was ist, was die Schule dann auch wiederum mit der ganzen Stadt teilen kann. Ne? Ja, nach dem Motto, hört mal, was unsere Kinder alles so Tolles gemacht haben. Und die Kinder erleben das, was ich da auch so schön in meinem Text vor 10 Jahren geschrieben habe. Das, was wir sagen, ist wichtig. Wir dürfen entscheiden, was wir machen. Wir dürfen die Musik entscheiden. Wir dürfen die Themen entscheiden. Auf uns wird da diese Woche gehört. Wir sind hier quasi ein bisschen die Chefs.
Ja, und du hast mir im Vorgespräch auch nochmal erzählt, das fand ich schon nochmal einen interessanten Aspekt, wenn du sagst, wir kommen da oft an Klassen, wo die Kinder weder die Maus noch den WDR kennen.
Ja.
Ist es dann auch so Teil eures journalistischen Auftrags, dass ihr wirklich auch einfach, ich sag mal ganz plump, Werbung für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk macht? Verstehst du das als Teil eures Auftrags?
Das ist bestimmt Teil unseres Auftrags. Also natürlich ist es der Job von jedem Menschen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, den anderen Leuten da draußen zu zeigen, dass es uns gibt. Es ist nicht mein Job, zum Beispiel auf einer Party zu erzählen, ich arbeite für den WDR und dann für den Rundfunkbeitrag zu diskutieren. Mhm. Das haben wir alle hinter uns. Das möchte ich nicht mehr. Das ist bestimmt Teil unserer Aufgabe, aber das betrachte ich nicht als etwas, weswegen wir diese Aktion machen. Das ist quasi ein Benefit. Irgendwelche anderen Abteilungen im Haus würden dir sagen, doch, doch, das ist ganz wichtig. Das ist ja auch ein Grund dafür, dass wir diese Schulaktion finanzieren. Und es ist gut, dass es diese Leute im Hintergrund gibt. Für mich aber als Redakteurin, als Programmmacherin, ist es das nicht. Ist es nicht Werbung zu machen? Ist es natürlich Werbung zu machen, das nach dem Motto, ey, hört doch mal das Mausradio, aber vor allem den Kindern eben zu zeigen, dass es da was für sie gibt. Wir besuchen Förderschulen, wir besuchen Hauptschulen, wir besuchen Gesamtschulen, wir besuchen Gymnasium, wir besuchen Grundschulen von der Waldorfschule bis zur Montessori-Schule. In Städten, in Dörfern, in den sozialen Brennpunkten, in den reichen Gegenden. Wir machen A, keinen Unterschied. Und B, glaube ich, ist unser Format eins, dem es besser gelingt als vielen anderen, Menschen mit ins Boot zu holen, ins mediale Boot. Und damit meine ich nicht nur als WDR-Hörer oder WDR-Zuschauer, sondern als aktive Teilhabende eines Medienbetriebs, die diese Chance sonst nicht bekommen würden. Also bei uns darf jeder zu Wort kommen, auch wenn ein Kind erst seit einem Jahr in Deutschland ist und nur gebrochen spricht, das wird bei uns auf dem Sender zu hören sein. Mhm. Und das ist, glaube ich, eine Qualität, die ich mir auch von anderen Programmen viel mehr wünschen würde. Ein bisschen mehr Mut dazu, nicht immer auf den perfekten O-Ton zu hoffen oder auf den lustigen O-Ton zu hoffen, sondern wirklich allen zu zeigen, dass sie dabei sein können. Und darum ist die Mausklasse so ein Baby, dass ich von allen Dächern schreie, weil das ist A, was Radio kann, eben so viele Leute so einfach einzubinden und auch relativ kostengünstig im Vergleich alle so einzubinden, weil das ist natürlich was, wenn du 37 Schulen im Jahr abklapperst mit ganz vielen Leuten, Reisekosten, was weiß ich, hin und her organisieren, Logistik, aber dass wir das einfach ihnen auch anbieten und wir wissen auch, gerade Schulen in sozialen Brennpunkten bedanken sich oft bei uns und wir wollen gar keinen Dank, aber die sagen, ey, es gibt so viele Projekte, die kommen hier gar nicht hin. Mhm. Oder die können wir uns nicht leisten. Manche Projekte kosten ja auch Geld, aus guten Gründen. Ne? Und dass wir das bedienen, ist einerseits unserem Herzblut geschuldet, das ist aber andererseits auch nochmal unser öffentlich-rechtlicher Auftrag, ne? Alle mitzunehmen. Wir sind das Gesellschaftsprogramm. Wir müssen alle abdecken. Und da werden gerade solche Kinder in sozialen Brennpunkten sehr gerne vergessen.
Ja. Ja, das ist so ein Aspekt, diese Sichtbarkeit für alle auch herzustellen, ja, wenn man genau so will. Der Punkt, der mir eben noch durch den Kopf ging, war der, dass es ja auch ein originär medienpädagogisches Profil Absolut. Im Grunde genommen ist. Ne?
Ja, also, wir sind das medienpädagogische Projekt der Maus, ja. Genau.
So, und das ist ein Themenkomplex, der in diesem ganzen Diskurs über gute Kindermedienangebote sowieso auch immer mitschwingt. Ja. Ne? Also auch einfach zu verstehen, wie wirken und funktionieren denn auch einfach Medien. Und das dann wirklich mit einem Radioprogramm machen zu können, wo man es abends dann zu Hause auch tatsächlich hören kann und so. Ich habe es selber damals 2-3 Mal mitbekommen, wenn ich mit dabei war. Die Kinder sind natürlich stolz wie Oscar. Ne?
Das ja, ist der Wahnsinn. Und das, obwohl man oft ja noch denkt, ach ja, aber sowas wie ins Mikrofon sprechen, die sprechen doch jetzt alle ihre Sprachnachrichten oder in ihre Selfie-Kameras für ihre TikTok-Videos oder so. Nee, in ein Radiomikrofon zu sprechen, ist immer noch was ganz, ganz Besonderes für die. Und ja. Das ist so ein Zauber, den wir auch ein bisschen mit nach draußen bringen. Und ich hoffe, dass die Kinder den als Zauber auch so wahrnehmen.
Ja. Es kommt ja manchmal sogar auch vor, das ist jetzt nicht mehr Mausklasse, sondern wir schauen jetzt nochmal auf ein anderes Format, dass das auch von außen sehr anerkannt wird, was ihr macht und sogar preiswürdig ist und ihr Preise dafür bekommt. Ich hatte eigentlich vor, mit dir über die Radiogeschichten noch zu sprechen, da hast du mir im Vorfeld aber auch schon gesagt, die gibt es als Format eigentlich gar nicht mehr. Also so monothematische Sendungen, die so als Feature quasi aufgebaut sind. Ne? Genau, gab es früher, seid aber trotzdem vor wenigen Monaten noch mit dem Deutschen Radiopreis ausgezeichnet. Worden, ihr als Redaktion, beziehungsweise die Jana Magdans als die Autorin für die Sendung Wenn der Tod allgegenwärtig ist im Kinderhospiz. Da sind wir wieder bei den, ich nenne es mal etwas sperrigen Themen, die jetzt sicherlich nicht erstmal so auf Unterhaltung ausgelegt sind. Eben ausgezeichnet worden mit dem Deutschen Radiopreis. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle dazu.
Danke, gebe ich auch gerne an Jana weiter.
Ja, sehr gerne. Ich weiß nicht, ob du warst jetzt wahrscheinlich, warst du betreuende Redakteurin? Weiß nee, ich nicht.
Das
warst du nicht.
War ich nicht.
Ja, aber kannst du vielleicht trotzdem 2-3 Sätze zu dieser Sendung nochmal sagen? Aber was mich vor allen Dingen dann auch nochmal interessiert, ist, was so eure Scheu vor schwierigen Themen angeht. Also offensichtlich habt ihr die ja nicht, sonst würdet ihr solche Themen ja auch nicht anpacken. Aber trotzdem muss man sich denen ja auch vielleicht nochmal mit einer besonderen Sensibilität zuwenden. Mhm. Wie geht ihr damit so um?
Also zur Sendung erstmal, Jana hat eine Magazinsendung vorbereitet mit verschiedenen längeren Stücken aus einem Kinderhospiz, das sie über Monate immer wieder besucht hat, Patienten kennengelernt hat, Eltern kennengelernt hat, Geschwister kennengelernt hat. Und diese Magazinsendung wurde eben mit dem Deutschen Radiopreis ausgezeichnet. Und das ist wahrscheinlich eines der schwierigsten Themen, die wir machen. Ne? Also Tod ist sowieso immer schon krass. Tod von Kindern noch viel krasser. Manchmal vielleicht sogar für Erwachsene noch schwerer anzuhören als für Kinder, ist meine Theorie. Mm. Weil in Erwachsenen da, glaube ich, nochmal ein anderer Film abläuft nach dem Motto, was wäre, wenn meine Kinder und so weiter und so fort. Du hast recht, wir scheuen uns vor sowas nicht. Damals in unseren langen Featuren haben wir öfter auch solche ernsten Themen gemacht und machen sie auch immer noch. Also Tod ist natürlich nochmal ein anderes Level, aber wir haben Reportagen und Beiträge über Kinder mit Down-Syndrom, über Kinder mit Skoliose, über Kinder mit lebensgefährdenden Unverträglichkeiten und Allergien und sowas, Kinder mit ADHS. Also diese ganzen sozialen Themen, die gehören dazu, weil sie zum Leben der Kinder dazugehören. Das heißt, wir haben gar keine andere Wahl. Wenn wir uns als Motto sagen, wir wollen die Realität der Kinder abbilden, dann können wir nicht die harten Elemente einfach ausblenden, sondern müssen überlegen, wie machen wir es. Und in dem Moment, in dem du die Kinder als Hörer und als Protagonisten in deinen Geschichten ernst nimmst, kann vieles schon mal nicht mehr schiefgehen. Und dann kommt noch das journalistische Handwerk dazu und auch ein Talent dafür, Kindersprache zu benutzen. Und dann kommt eigentlich meistens bei uns alles ganz gut zusammen.
Hm. Ich habe, um mal nochmal konkret auf diese Sendung einzugehen, ich zitiere da auch nochmal kurz 2 Sätze aus der Jurybegründung vom Deutschen Radiopreis. Da hieß es zum Ende hin, in dieser Sendung entfaltet sich das Bild eines Ortes, an dem auch Freude und Dankbarkeit zu finden sind. Danke dafür, dass die Maus Licht dorthin zu bringen vermag, wo wir alle Schatten vermuten.
Auch das.
Das fand ich in der Tat nochmal einen ganz interessanten Aspekt. Ich habe mich in dem Kontext gefragt, ob auch das mit zu eurem journalistischen Auftrag gehört, bei ebenso schwierigen Themen, wie dieses Thema sicherlich eines ist, immer auch so das Ermutigende mit aufzuspüren, so das Konstruktive, das auch in den vermeintlich schlechten Nachrichten oder Botschaften oder Themen so drinsteckt. Würdest du das als so einen Standardauftrag eurer Arbeit bezeichnen?
Ja, also über konstruktiven Journalismus wurde in den vergangenen Jahren sehr, sehr viel geredet. Ich behaupte, wir haben das schon gemacht, bevor es so gelabelt wurde oder bevor es so durch die Presse ging. Das, was ich eben zum Mauszoom erzählt habe, dass wir am Ende immer mit einem Wie geht's weiter? Welche Handlungsempfehlungen können wir den Kindern geben? Was können wir ihnen darüber sagen, wie sich Dinge entwickeln können? Das ist tatsächlich unser Angang. Wir würden nie eine traurige Geschichte über ein Kind mit Down-Syndrom erzählen oder wir würden nie eine traurige Geschichte, meine Kollegin Julia hat mal ein langes Feature gemacht über Schattenkinder, also über Geschwisterkinder von Kindern, die mit Behinderungen oder mit lebensbedrohenden Krankheiten leben, wo die Geschwisterkinder dann manchmal so ein bisschen in den Schatten geraten, weil da eben jemand so hilfsbedürftig ist. Auch da sind wir konstruktiv rausgegangen und haben geguckt, wie wird diesem Schattenkind denn geholfen? Also was gibt es möglicherweise für Gruppen und für Möglichkeiten, sich damit auseinanderzusetzen und auch wieder aus diesem Schatten herauszutreten? Also wir würden niemals irgendwas stehen lassen, als es gibt nur Schatten, sondern es gibt immer Licht dabei. Und ja, das war wirklich sehr schön, dass die Jurybegründung das auch so gut erkannt hat, dass das unser Profil ist und eben auch in dieser Sendung besonders zum Profil gehörte.
Ja, und finde ich interessant, dass du das direkt auch mit konstruktivem Journalismus in Verbindung bringst. In der Tat ist das ja irgendwie so das Schlagwort, das dann
Trendwort.
In dem Kontext häufig das Trendwort, genau, was dann so aufploppt. Ist der Kinderfunk schon wieder Innovationstreiber vielleicht?
Ja, Pioniere, möchte ich sagen.
Genau. Nur noch mal kurz auf die Auszeichnung als solche geschaut. Hatte die nennenswerten Einfluss auf die Wahrnehmung eures Programmangebots? Habt ihr da irgendwas von mitbekommen?
Innerhalb des Hauses auf jeden Fall, natürlich. Also so ein Preis schafft Sichtbarkeit, weil du landest in allen Newslettern, die das Haus so rausgibt. Und Menschen oder Direktionen oder so haben dich auf einmal nochmal auf dem Schirm und sagen, ah, die machen ja was Gutes da. Das können wir uns mal genauer angucken. Von außen, der Social Media Account der Maus hatte das gepostet, diesen Gewinn. Und normalerweise posten die Preise nicht so oft, aber ne, Radiopreis ist einfach der mitunter wichtigste Preis für unseren Ausspielweg. Und das hatten die gepostet und da kam sehr, sehr viel Liebe zurück von der Community. Ob sich das jetzt auf unsere Hörzahlen und so weiter ausgewirkt hat, das können wir natürlich nicht so genau sehen. Ja. Aber die Geschichte wurde viel angehört und es wurde auch von vielen geschrieben in den Kommentaren, wie toll es ist, dass die Maus sich diesem Thema annimmt und dass sich dadurch viele Familien auch wahrgenommen fühlen. Denn es ist ja wie oft bei diesen Themen, ganz viel mehr Menschen sind von sowas betroffen, als man meint. Ne? Ja. Und es sind ja dann nicht nur die Familien, deren Kind dann im Hospiz ist, sondern auch deren Verwandtschaft, deren Freunde. Also das ist ja, das zieht ja alles Kreise. Und wenn die sich mitgenommen fühlen, dann haben wir alles richtig gemacht.
Ja. Ach schön, wir könnten das, glaube ich, noch ganz lange so weitertreiben und
aber
über ganz viele andere Programmteile sprechen. Naja, ich schaue immer ein bisschen parallel auf die Uhr und denke mir, ein paar andere Themen wollte ich mit dir auch noch anreißen. Deswegen würde ich auf die einzelnen Programmbestandteile da vielleicht jetzt erstmal einen Haken da machen. Man könnte über einige mehr noch sprechen. Ne? Ihr macht auch Hörspiele. Es gibt die Kinderradio nach der ARD, über die könnte man auch ganz ausführlich sprechen.
Wir machen
einen
zweiten Teil vom Podcast in einem Jahr.
Ja, genau. Also da gibt es ja noch viel zu entdecken. Das kann man für den Moment vielleicht mal so sagen. Das lohnt sich auf jeden Fall in diesen Kosmos zu schauen. Ein Teil muss ich auf jeden Fall aber noch ansprechen. Das ist ja so ein bisschen mein persönliches Herzensthema auch, wie du weißt. Alles, was ich über Kindermusik weiß, habe ich ja in dieser Redaktion hier, wenn man so will, gelernt. Insofern interessiert mich schon nochmal die Frage, welche Rolle Musik eigentlich in eurem Programm spielt aus deiner Perspektive.
Genau, bitte das nicht rausschneiden aus meiner Perspektive, denn ich bin nicht die Musikchefin des Maus-Teams und möchte von der keinen Ärger bekommen und gehöre auch nicht zum Musikteam. Erstmal glaube ich, ist es gut zu wissen, dass wir uns als Maus-Radio tatsächlich eine eigene Musikredaktion leisten. Dass hier ein Team von, ich glaube im Moment sind es knapp 10 Leute sind, die nicht alle jeden Tag, den ganzen Tag, aber alle damit beschäftigt sind, sich das Musikprogramm fürs Maus-Radio auszusuchen. Das heißt, da sieht man schon mal einen sehr hohen Stellenwert dran. Musik ist so prägend für Kinder und so wichtig für Kinder. Also wenn du an deine Kindheit zurückdenkst, wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, die wäre ohne Musik eine andere gewesen. Ob es jetzt Niki und Nicole hätten sein müssen damals bei mir, sei dahingestellt.
Naja, WDR4 irgendwo, ne?
Es ist, sie macht was mit uns und sie macht auch was mit Kindern. Und dass wir gut daran tun, der Sache so einen Stellenwert beizumessen, sehen wir auch daran, dass Musikwünsche von Kindern tatsächlich der Grund sind, warum die meisten den Maus-Anrufbeantworter anrufen. Also auf dem Anrufbeantworter kann man kostenlos anrufen. wenn man eine Frage an die Maus hat, wenn man was erzählen möchte oder eben sich Musik wünschen möchte. Und Musikwünsche kommen und kommen und kommen. Die sind so wichtig für die Kinder, weil sie auch Teil ihres sozialen Lebens sind. Die hören die zusammen auf dem Schulhof. Die hören auch viele Sachen auf dem Schulhof, die wir nicht spielen dürfen. Natürlich, weil Alkohol drin vorkommt oder Sex oder Drogen oder was weiß ich. Aber es bewegt sie so sehr und es freut sie jedes Mal auch so sehr, wenn sie ihren Musikwunsch dann hören in Verbindung mit ihrem konkreten Wunsch, also dem Audio ihres Wunsches, das wir immer dazu stellen. Und unser Musikteam sucht wirklich sehr gewissenhaft sowohl die aktuellen Pop-Hits raus, aber uns ist es auch immer wichtig gewesen in unserem Musikkonzept, und da unterscheiden wir uns auch von anderen Radiowellen und auch anderen Kinderradiowellen, dass wir versuchen, das Musikverständnis noch ein bisschen breiter aufzustellen. Also bei uns gibt es auch Global Pop, bei uns gibt es Sprachen, die es nicht in jedem Radiosender zu hören gibt. Bei uns gibt es die Beatles, die aber auch sehr, sehr häufig gewünscht werden von den Kindern. Bei uns gibt es auch immer mal wieder Klassik. Der Großteil ist Pop- und Kindermusik, aber wir wollen zwischendurch eben auch mal ausbrechen und den Kindern mal andere Farben beibringen. Da wissen wir tatsächlich nicht, wie das ankommt. Also wir machen das, aber wie es genau ankommt, wissen wir nicht. Das werden wir tatsächlich nächstes Jahr aber erforschen. Erfreulicherweise können wir das tun im direkten Austausch mit Kindern. Und vielleicht beeinflusst das das Musikprogramm dann auch nochmal. Vielleicht finden die Kinder es auch gut so, wie es ist. Auf jeden Fall, das Musikteam diskutiert sich immer sehr wild die Köpfe heiß. Was denn zu uns passt, was zur Marke Maus auch passt natürlich. Da sind wir wieder bei Sex, Drogen, Alkohol. Und was den Kindern eben gefällt, weil die Musik ist wichtig. Unsere Hörspiele, unsere Sachgeschichten, die wir senden, das sind natürlich auch sehr informationsreiche Formate. Das heißt, die Kinder brauchen zwischendurch einfach, anders als in der Fernsehsendung, die nach 28 Minuten vorbei ist, die brauchen einfach eine Pause. Und Musik ist Pause mit Gefühl.
Ach, wie schön. Das wäre schon fast ein Schlusswort, aber dafür sind wir noch zu früh.
Nein, sorry, ich zieh's zurück.
Nein, sehr schön, sehr, sehr schön. Ja Gott, ich muss gar keine lobenden Worte mehr zu der Musikredaktion hier sagen. Also
du kannst
dazu
es
hab
aber
ich eine,
trotzdem.
Naja, also mich hat das wirklich massiv geprägt. Ne? Ich habe in der Musikredaktion ja wirklich viele Jahre gearbeitet und ich wusste vorher nicht so viel über Kindermusik, außer das, was man so als anekdotische Evidenz aus seiner eigenen Kindheit vielleicht bezeichnen würde. Und ich bin da in eine Welt eingetaucht, die deutlich lebendiger, vielfältiger, professioneller war, als ich es jemals für möglich gehalten hätte. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, dass das auch innerhalb eures Programms so eine Plattform findet. Ne? Also ich bin ein großer Fan davon, dass auch Kindermusik in diesem Programm immer noch sichtbar ist.
Aber es hatten sich natürlich auch viel getan in Sachen Kindermusik. Das weißt du besser als ich. Ne?
Ja,
also
ja.
Das ist ja mit der Kindermusik unserer Kindheit nicht mehr zu vergleichen. Auch.
Nee, eben überhaupt nicht. Ja. Aber dass es dann eben tatsächlich auch im WDR einen Programmplatz gibt, in dem das auch sichtbar wird und in die Welt getragen wird, ist ja super wichtig. Und das ist schon... vielleicht nicht ganz ein Alleinstellungsmerkmal, andere machen das auch, aber andere machen das anders als ihr, würde ich sagen.
Ja,
also
auf jeden
deswegen
Fall.
Ist das schon wirklich sehr bemerkenswert. Ja. Ich habe so eine kleine spielerische Intervention noch mit dir vor.
Da brauche ich nochmal einen Schluck Malzbier vorher.
Es ist das Entweder-Oder-Spiel. Ich glaube, das muss ich nicht mehr groß erklären. Ich habe ein paar Begriffspaare vorbereitet. Und du hast die schöne Aufgabe, dich für idealerweise, sage ich mal, für einen dieser beiden Begriffe zu entscheiden.
Muss ich das begründen dann?
Du darfst das gerne begründen. Okay. Es ist aber jetzt nicht unbedingt so angedacht, dass wir dann noch ausschweifend darüber reden.
Ach,
wir halten
so.
Es eher kurz und knapp, würde ich mal sagen. Aber es dürfen gerne noch ein paar erklärende Worte dazu folgen. Und wir steigen auch ganz sanft ein. Maus oder Elefant?
Elefant. Ente.
Ja gut, das fängt ja gut an. Wohin soll uns das führen? Journalismus oder Unterhaltung?
Journalismus.
Okay, das kommt auch sehr klar. Dann möchte ich dann doch gerne kurz nachfragen. Warum, also ich verstehe, dass du da einen starken Bezug zu hast, aber das kam gerade so aus der Pistole geschossen. Wie grenzt du das voneinander ab?
Das ist mein Job. Also guter Journalismus unterscheidet sich gar nicht so viel von Unterhaltung. Also guter Journalismus sollte auch unterhaltend sein, aber guter Journalismus hat nicht die Unterhaltung unbedingt als erste Prämisse.
Gut. Wenn wir mal über kindgerechte Rollenvorbilder von JournalistInnen sprechen, passt dann ja ganz gut. Mir sind nicht so viele eingefallen, aber entweder Tim aus Tim und Struppi oder Carla Kolumna.
Da muss ich Carla sagen, weil ich damit einfach mehr Verbindung hatte. Und Tim fand ich immer ein bisschen arrogant. Darf man das sagen? Ich hab's jetzt gesagt.
Jetzt ist es in der Welt. Das sind ja auch sehr stereotype Rollenbilder, die beiden verkörpern.
Ja,
ne?
Ich bin eher eine Carla, auch so ein bisschen tollpatschig und ein bisschen confused manchmal.
Okay. Live on air oder unterwegs als Reporterin?
Live on air.
Perfektion oder Improvisation?
Perfektion ist schön, aber Improvisation macht mehr Spaß und gibt die besseren Geschichten nachher.
Okay. Radio für Kinder oder Radio mit Kindern?
Beides geht nicht untereinander.
Mhm. Ja, ich spare mir meine Rückfrage dazu. Kinderprogramm oder Family Entertainment?
Kinderprogramm, was ist Family Entertainment? Das kann ja alles und nichts sein.
Ja, aber es ist auch, wir waren ja eben schon bei Trendwörtern, wenn es um Kindermedienangebote geht, ist so das Trendwort schlechthin. Ja,
neu auf Disney Plus, das Family Entertainment. Nein, Kinderprogramm.
Also ich meine, ich glaube, man muss den Begriff an sich ja nicht erklären. Ne? Es soll ja heute, soll ja idealerweise die ganze Familie abgeholt werden. Ja. Und Eltern müssen sich mit unterhalten fühlen und so. Das ist ja ganz schnell eine Schere, die man dabei im Kopf
ja,
hat.
Ja, aber dafür gibt es Sender wie WDR 2. Mhm. Wir sind Kinderprogramm. Bei uns ist auch wichtig, dass die Eltern gerne zuhören. Also dass die nicht im Autoradio auf dem Weg zur Schule dann abschalten, weil sie unsere Musik blöd finden und das Kind uns dann verpasst. Aber unsere Primärzielgruppe sind die Kinder und die Eltern sind maximal die Sekundärzielgruppe.
Mhm. Ja, okay.
Nehmt's mir nicht übel, liebe Eltern.
Dieser Podcast wird übrigens nicht von Kindern gehört. Kinderprogramm oder Wissenschaftsredaktion?
Oh, das ist gemein.
Vielleicht auch noch ein bisschen erklärungsbedürftig, ne?
Wissenschaft in Kinderprogramm. Ich habe viele Jahre in der Wissenschaftsredaktion des WDR auch gearbeitet und habe auch wissenschaftlichen Hintergrund neben meinem Journalismusstudium. Von daher liegt mir beides sehr, sehr am Herzen. Und meine wissenschaftlichen Sachen, die ich hier im Kinderprogramm gemacht habe, waren mir mit die liebsten.
Mhm. Radio oder Podcast?
Radio.
Du sagst das so ein bisschen unter Schmerzen, wenn ich das so richtig interpretiere.
Ja, weil ich demnächst mehr Podcast als Radio machen werde. Darum, aber Radio wird immer einen anderen Platz im Herzen haben. Beides macht Spaß, aber der Platz im Herzen ist fürs Radio größer.
Hm. Kleine Scherzfrage, aber vielleicht kannst du trotzdem was damit anfangen. Internet oder Interböse?
Oh, das schwankt. Ich bin jetzt mal konstruktiv und sage Internet.
Mhm.
Ja. Ich glaube, man kann vom Internet wahnsinnig viel lernen und darauf sollten wir uns fokussieren. Auf all das Wissen, für das es einst gedacht war.
Dem habe ich nichts hinzuzufügen an dieser Stelle. Dann habe ich noch einen letzten und das leitet uns dann direkt auch noch über zu einem letzten Themenkomplex. Radio Teddy oder Togo Radio?
Oh, ich verweigere die Aussage. Nein, das sind unsere Konkurrenzprogramme. Diese Wunde möchtest du jetzt öffnen. Und Konkurrenz ist toll. Ich liebe Konkurrenz. Sonst würden wir in unserem eigenen Saft schmoren und nicht merken, wenn wir irgendwo den Anschluss verpassen oder so. Es sind völlig andere Programme als wir. Es sind sehr erfolgreiche Programme und ich gönne das allen sehr, die da auch mit Sicherheit sehr, sehr viel Herzblut arbeiten. Wir sind ein öffentlich-rechtliches Spartenprogramm. Das heißt, wir haben einen ganz anderen Stellenwert auf dem Radiomarkt auch so. Wir fühlen uns davon motiviert.
Mhm.
Aber es ist auch manchmal natürlich traurig, wenn wir auf unsere Zahlen gucken, die wir haben. Wir haben ja nicht so viele Zahlen. Und dann auf die Zahlen von anderen Sendern gucken und die einfach besser sind. Das tut weh, aber wir müssen es einfach als Ansporn betrachten und dürfen nicht vergessen, dass wir aber auch anders sind. Wir sind die Maus. Wir erzählen Geschichten anders. Und das ist für manche Kinder vielleicht schöner und für andere Kinder ist das schöner, was ihnen ein anderes Programm bietet. Und überleg mal, im Grunde, in einer Welt, in der so viele Medienprogramme auch eingespart werden und in der so viel journalistische Vielfalt verloren geht, egal ob es jetzt bei Zeitungen ist oder so, wie gut ist es, dass Kinder die Wahl haben, dass wir ihnen nicht nur ein Programm in ganz Deutschland vorsetzen und ihnen sagen, friss oder stirb, sondern dass sie frei entscheiden können, wo sie hinwollen oder auch wechseln können. Vielleicht brauchen sie morgens Radio Togo und abends die Maus.
Mhm.
Das ist doch wunderbar. Also darum, wir wollen auch schöne Zahlen haben, aber wir wollen auch den Kindern keine Wahlmöglichkeiten wegnehmen.
Damit hast du schon fast alles an Fragen beantwortet, die
leid.
Ich dich dazu noch hätte.
Nee,
ist
leid.
Ja super, aber du machst auch noch eine andere auf, weil wir jetzt schon häufiger über Zahlen gesprochen haben. Das ist ja auch jetzt nicht nur ein Problem, das ihr hier offenbar auch im Hause habt, also dass es natürlich auch schwierig ist, gute Zahlen zu kriegen, das sauber zu evaluieren. Das ist ziemlich aufwendig, weil man kann eben nicht nur einfach Hörerzahlen abrufen, sondern muss nochmal genau differenzieren, sind es jetzt die Eltern oder sind es die Kinder, die zuhören und so. Du hast es jetzt schon mehrfach angedeutet, so richtig valides Datenmaterial liegt euch da eigentlich nicht vor. Ich frage jetzt mal etwas zugespitzt, weil ihr nicht wollt oder weil ihr nicht könnt?
Wir würden so gern wollen und haben, aber wir können nicht. Radioquoten werden ja sowieso nochmal anders erhoben als Fernsehquoten. Die Fernsehkollegen können genau sehen, bei jeder ihrer Sendung, zu welchem Zeitpunkt, in welcher Sekunde die Kinder ein- und ausgeschaltet haben, also wo die Knickpunkte sind und so. Das können wir nicht. Bei uns gibt es im Radio die Medienanalyse, die mehrfach im Jahr erscheint und sich über Monate erstreckt, wo dann aber eben nur abgefragt wird, ob man in diesem Zeitraum mal diesen Sender gehört hat. Es werden aber nur Menschen ab 14 befragt. Nicht unsere Zielgruppe. Das Einzige, was wir an validen Zahlen haben, sind die Abrufzahlen, die wir für unsere Podcasts und unsere Angebote natürlich im Internet haben. Und also auch auf Spotify und auf Apple und die Livestreams. Also unser Mausradio wird im Digitalradio gesendet, dementsprechend aber natürlich auch als Internetradio, als Livestream. Und da gibt es auch viermal im Jahr Zahlen zu den erreichten Hörern. Diese Zahlen sind aber nicht so aussagekräftig wie andere Zahlen, die es sonst wo gibt. Und darum tappen wir bei vielen Dingen im Dunkeln. Das ist doof, weil wir natürlich dann nicht immer so datenorientiert arbeiten können, wie wir wollen. Andererseits nimmt es natürlich auch ein bisschen Druck. Ne? Also eine Redaktion, die jeden Tag auf die Quoten gucken muss von irgendwas und Angst hat, abgesägt zu werden, wenn man unter eine bestimmte Prozentzahl rutscht, das ist auch nicht angenehm. Wir müssen uns nicht über unsere Zahlen rechtfertigen. Wir rechtfertigen uns darüber, dass unser Auftrag wichtig ist.
Das verstehe ich, aber das Problem, das du gerade beschrieben hast, also dass die Zahlen von den jungen HörerInnen noch nicht mal erhoben werden, ne? Ab 14 hast du gerade gesagt, das ist eine Katastrophe und es verschenkt ja auch so ein großes Potenzial, ne? Ja. Also es gab das jetzt jüngst im Bereich Kinderfilm eher, die FFA hat das auch lange Zeit ähnlich gehandhabt, also Kinder wurden als Zielgruppe gar nicht erfasst. Jetzt haben sie zum ersten Mal eine Studie aufgelegt, wo auch das Kinderkinopublikum mal evaluiert wurde und siehe da, es ist eine erstaunlich große Zielgruppe im Kino, die auch wesentlich zur wirtschaftlichen Stabilität dieser ganzen Branche beiträgt. Ja. Also das kann ja auch, wenn man sich dieser Zielgruppe überhaupt mal widmet und auch versucht, das statistisch zu untermauern, durchaus ja nochmal Rückenwind geben für die eigenen Angebote.
Ja, und es zeigt natürlich auch, dass diese Daten nicht erhoben werden, ist für mich auch so ein bisschen mangelnde Wertschätzung gegenüber der Kinder. Ja. Ne? Also wenn sie nicht werberelevant sind, dann werden sie nicht erhoben. Das halte ich für einen falschen Angang, vor allem wenn man anfangen will, Kinder zu verstehen.
Ja. Gut, man kann im Moment nicht mehr tun, als das einfach mal so stehen zu lassen und darauf aufmerksam zu machen, dass es da offenbar
ein Defizit gibt. Wir malen Plakate und stellen uns irgendwo hin.
Gleich runter auf die Domplatte, wenn wir fertig sind. Genau. Wir biegen jetzt langsam auf die Zielgerade ein. Zwei, drei grundlegende Fragen nochmal zum Schluss. Es wurde ja in den letzten Wochen auch ziemlich viel über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ganz grundlegend diskutiert. Und das ist ganz offensichtlich, ja doch, ich habe hier und da was darüber gelesen. Ja. Es ist ja abzusehen, dass es massive Einschnitte geben wird, jetzt gar nicht spezifisch auf eure Redaktion blickend, sondern ganz grundsätzlich für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. In mancherlei Hinsicht ist das sicherlich ja auch geboten und gut und wichtig. Und ihr seid ja selber auch schon, hast du eben ja erzählt, ne? Ihr habt schon konzeptionell ganz viel verändert und zusammengelegt. Machst du dir angesichts der geplanten Reform gerade ganz konkret Sorgen um euer Programm?
Nee, tatsächlich nicht. Also das sage ich jetzt nicht nur, weil vielleicht Autoren zuhören, die sich sonst auch Sorgen machen. Nee, mache ich nicht. Ich finde Reformvorhaben gut. Ich finde es gut, wenn Dinge sich verändern und wenn Dinge dem entsprechen, was auch die Zielgruppe, das heißt die Bürgerinnen und Bürger, für die wir dieses Programm machen, wenn sich da Dinge entwickeln und es den Bedürfnissen mehr entspricht. Sollte sich irgendjemand entscheiden, dass Kinderprogramm auf einmal kein öffentlich-rechtlicher Auftrag mehr ist oder dass es zu viel Kinderprogramm ist, obwohl in den vergangenen Jahren alle Landesrundfunkanstalten massiv zurückfahren mussten aus den verschiedensten Gründen, dann falle ich wirklich vom Glauben ab. Dann ist nämlich das Öffentlich-Rechtliche mit Füßen getreten und dann gehe ich auf die Straße. Dann male ich mir mein Plakat und dann stelle ich mich vor den Dom und so. Ich bin da guter Dinge, dass das mittlerweile bei allen angekommen ist, die da entscheiden, was Kinderprogramm leistet und warum das wichtig ist. Und es klingt immer so ein bisschen pathetisch, wenn ich das sage. Ich sage es trotzdem immer sehr gerne. Wir erfüllen nicht nur einen öffentlich-rechtlichen Auftrag, der uns als Medienanstalt gegeben ist. Wir erfüllen die Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen. Darin ist festgeschrieben, dass Kinder ein Anrecht auf Informationen haben und ein Anrecht darauf zu wissen, was in der Welt passiert. Und wenn man das nicht mehr erfüllt, dann hat man in diesem Land tatsächlich sehr viel falsch gemacht. Und da ist meine Hoffnung noch zu groß oder mein Glaube noch zu groß, dass das nicht passieren wird.
Ja, ich habe zumindest auch hoffnungsvoll zur Kenntnis genommen, dass es bei allen Ideen, die da jetzt schon ganz konkret im Raum schwirren, zumindest ja auch zwei ganz klare Bekenntnisse gab. nämlich das Bekenntnis zum Kika und auch das Bekenntnis zu Funk, beides ja so eher die jungen Angebote von ARD und ZDF. Ich bin guter Dinge, dass sich das für den Hörfunk ähnlich übertragen ließ.
Ja, und das heißt natürlich nicht, dass wir in 5 Jahren noch genauso aussehen, wie wir es tun, aber ich glaube, es wird diesen Kinderradiokanal, diesen öffentlichen rechtlichen, wird es immer in irgendeiner Form geben. Da bin ich guter Dinge.
Ja, aber wenn du schon auf die nächsten 5 Jahre zu sprechen kommst, dann lass uns den kurzen Ausblick auch noch machen. Also traust du dir zu, eine Prognose, eine Zukunftsprognose fürs Radio im Allgemeinen und vielleicht auch für Maus Live im Speziellen?
Ich gehöre ja zu den Menschen, die sagen, dass Radio nie aussterben wird. Auch wenn die Zahlen irgendwie sagen, dass lineare Radio hören und so weiter geht zurück. Ich glaube, es wird immer wieder Zeiten und Krisen und Momente in der Menschheitsgeschichte geben, die erkennen lassen, was Radio kann, was anderes nicht kann. In der Pandemie, glaube ich, sind viele Leute auch ein bisschen zum Radio zurückgekehrt, weil sie gemerkt haben, sie werden zu Hause bekloppt, wenn niemand mit ihnen redet. Und dann war da auf einmal wieder ein täglicher Begleiter in ihrem Ohr. Dieses Begleiten, das, wo wir eben über partizipative Räume gesprochen haben, ja, bedeutet aber eben auch, dass man nicht alleine ist und begleitet wird, ohne auch, dass man interagieren muss. Man kann einfach nur dabei sein. Das kann Radio auch so viel besser als jedes andere Medium. Darum wird Radio aus meiner Sicht nie aussterben. Ich möchte keine Wetten darauf eingehen, weil ich glaube, dass grundsätzlich erstmal immer alles möglich ist, aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass es eine Welt ohne Radio gibt. Maus Live oder das Mausradio allgemein wird sich sicher wandeln. Wir werden sicher auch gucken, wie können wir mit Programmen von anderen Landesrundfunkanstalten vielleicht noch zusammenarbeiten. Also wie können wir uns besser vernetzen? Weil wir haben jetzt gemerkt, ey, wir haben als Kinderradio hier so lange alleine unseren eigenen Kram gemacht, sind dann mit der Maus zusammengewachsen, haben gemerkt, ey, das bringt voll was mit. Kooperieren, Synergien schaffen, das ist voll gut. Da entstehen viele neue Ideen und Gedanken. Ich glaube, es wird alles auch durch dieses Reformvorhaben und durch die strukturellen Veränderungen in der ARD werden wir alle viel besser im Austausch sein. Und das wird, glaube ich, viele neue Impulse bringen, die hoffentlich für die Kinder viel schönes Programm bedeuten.
Viel schönes Programm ist das richtige Stichwort für meine allerletzte Frage. Ich weiß es eigentlich schon, aber ich will den roten Teppich dafür trotzdem an dieser Stelle nochmal ausrollen. Wir haben gerade über die weite Zukunft gesprochen, in naher Zukunft, nämlich an Weihnachten. Wird es wieder eine Sondersendung geben auf WDR 5, richtig? Und du wirst sie auch moderieren, richtig?
Ja, zusammen mit Christian Schmidt, mit dem ich das schon seit sehr, sehr vielen Jahren mache. Von 14.05 Uhr bis 20 Uhr sind wir traditionell an Heiligabend 6 Stunden da und warten gemeinsam mit den Kindern aufs Christkind. Also das Motto der Sendung heißt auf die Plätzchen, fertig, los. Es wird ganz viele Hörspiele geben. Die Kinder werden uns aber auch am Telefon erzählen können, wie es gerade bei ihnen aussieht, ob der Baum schon geschmückt ist, wie die Aufregung ist, ob noch eine Christmette ansteht, ob sie vielleicht mit Weihnachten gar nichts am Hut haben und lieber was anderes feiern. Wir schalten in eine Kinderklinik, in der wir erfahren, wie es eigentlich ist, wenn man Weihnachten nicht zu Hause ist, all solche Sachen. Und das ist immer sehr besonders. Also wir haben dann auch immer Plätzchen und was zu essen bei uns aufgebaut im Studio. Wir schmücken immer schön um die Lichterketten an, haben uns schön angezogen im Glitzerkleid, also ich zumindest, und haben einfach eine gute Zeit. Und es ist für uns immer so besonders, dass die Kinder uns an diesem für sie so wichtigen Tag mit in ihr Zuhause lassen und mit uns ein bisschen dieser Aufregung entgegengehen. Und ja, da freue ich mich sehr drauf.
Ja, zu Recht. Das hat ja wirklich schon ein bisschen Tradition. Und ich würde mal sagen, wer aus welchen Gründen auch immer noch nie das Programm gehört haben sollte, sollte vielleicht an dem Tag den Einstieg spätestens wagen. Ja. Schön, liebe Sarah, vielen Dank für deine viele Zeit, für die vielen Infos, für den Blick hinter die Kulissen. Es hat mich sehr gefreut und ich habe die Dose Vitamal tatsächlich auch fast geschafft, während wir gesprochen
haben. Ich auch.
Ja, sehr gut.
Das ist, nach einer Weile ist nicht mehr so süß.
Ja, es geht. Man gewöhnt sich dran. Vielen herzlichen Dank.
Danke dir.
Bis bald. Ciao.
Tschüss.
Der Podcast Wieso, Weshalb, Warum ist ein Angebot vom Deutschen Kinder- und Jugendfilmzentrum. Über Feedback, Kritik und Anregungen freuen wir uns unter wieso-weshalb-warum@kjf.de. Allgemeine Informationen zu unserer Arbeit findet ihr auf unserer Website unter www.kjf.de.